Gut, dann zum Thema des heutigen Abends. Der Anlass für die Diskussion, zu der wir eingeladen haben, ist das Buch von Thilo Sarrazin. Ein Mann, der im Volk lauter Lumpen entdeckt hat, die den Staat ausnutzen, statt ihn zu nutzen. Im Blick hat er dabei die Ärmsten der Armen, die Unterschicht, besonders Muslime, Türken, von denen man hört, die leben hier schon in der dritten Generation und beziehen Hartz IV. Diese Leute hält der Mann nicht nur für unfähig, sondern letztlich unwillig, bescheinigt ihnen auch eine minderwertige Intelligenz, die sie auch noch vererben, und zwar mit einer überdurchschnittlich hohen Geburtenrate, sodass der Mann mit seinen Statistiken am Ende seines Buches hochrechnet, im nächsten Jahrhundert ist Deutschland von unbrauchbaren volksfremden Schädlingen überfremdet und geht unter. Das alles wegen einer falschen Politik, die solche Leute sozial alimentiert durchfüttert. Und so reimt sich dieses Weltbild zu seinem Buchtitel zusammen: Deutschland schafft sich ab, eben durch falsche Politik im Umgang mit minderwertigem Menschenmaterial. Es hat eine Kritik an Sarrazin gegeben, die genauso bodenlos ist wie das Buch von Sarrazin. Das erste Echo hat gelautet: Der Mann ist im Ton völlig neben der Spur. Der behauptet Sachen über Intelligenz und Anlage, haarsträubend. In Klammern: Die bürgerlichen Bibliotheken an den Unis, die stehen voll mit Büchern aus der Psychologie und Pädagogik, wo eben dieser Zusammenhang behauptet wird. Intelligenz sei eine Frage von Anlage, auch wenn das nicht wahr ist, aber es ist ehrenwerter Bestandteil der Wissenschaft. Das zweite Echo, das es in der kritischen Rezeption gegeben hat, war: Der Mann liegt völlig richtig. Der hat doch den Finger in die Wunden gelegt. Das sind unsere Probleme. Und seitdem hat sich von Sarrazin und seinem Buch losgelöst eine Debatte entwickelt über Integration, Integrationsdefizite, Integrationsverweigerer. Eine Debatte, in der eines Konsens ist, bei allen Beteiligten: Wann immer man einem Menschen ein Integrationsdefizit nachsagt, hat man ein Übel erwischt. Und Integration selber gilt als eine ehrenwerte Angelegenheit, die man nur rundum befürworten kann. Das ist eine Auffassung, gegen die ich heute Abend Stellung beziehen will. Es mag Leute geben, vielleicht auch hier im Saal, die verbinden das Wort Integration mit dem Gestus einer Einladung und meinen, das kann doch solchen armen Schluckern im Türkenviertel nicht schaden, wenn die Deutschkurse geboten kriegen und am Bewerbungstraining teilnehmen oder ihren Schulabschluss nachholen. Die haben halt einen Schuss Humanismus im Blut und verstehen Integration als Einladung. Es gibt andere, die mehr die Form der Bezichtigung verbinden mit dem Stichwort Integration und deuten auf Leute, vornehmlich aus der Unterschicht, denen sie nachsagen, die sind nicht nur nicht integriert, das sind auch Integrationsverweigerer, denen man Beine machen muss. Egal, ob man mehr den Tonfall der Einladung verbindet mit dem Stichwort Integration oder den dieser Bezichtigung, beides ist von Übel, weil, und das stelle ich jetzt mal als meine Gegenthese so an den Anfang des Vortrags, in Wirklichkeit Integration so etwas ist wie ein Stück imperialistischer Bevölkerungspolitik. Das mag sich jetzt groß geschnitten anhören, vielleicht auch für manche Ohren irritierend, aber das heißt ja eben nur, dass man es erklären muss. Und das will ich tun in drei Kapiteln. Im ersten will ich der Frage nachgehen: Wer sind eigentlich die Nicht-Integrierten? Und was erfährt man an Urteilen über die? Im Zweiten möchte ich das Augenmerk darauf richten, welche besondere Rolle dabei eigentlich die Ausländer spielen, die sogenannten Migranten oder wie man heute sagt, Leute mit Migrationshintergrund. Und das dritte Kapitel schließlich widmet sich der Frage, was verbindet eigentlich der Staat mit diesem Projekt Integration? Was soll das? Also zunächst zu der Frage, wer sind Sie, die Nicht-Integrierten? Jeder weiß im Vollzug dieser Sarrazin-Debatte, wer da gemeint ist. Gemeint sind die Unterschichten, manchmal auch Prekariat genannt, Langzeitarbeitslose, Hartz-IV-Bezieher, im Ausgangspunkt dieser Debatte, die sich an Sarrazin angeschlossen hat, allerdings die Unterschichtler, die Migranten, Ausländer sind. Um die geht es. Zur Lage. Warum gibt es in einem so reichen Land wie Deutschland so viele arme Leute? Immerhin, die Leute mit Migrationshintergrund werden mittlerweile mit 12 Millionen angegeben. Darunter sehr viele Arme. Warum ist das so? Warum in einem reichen Land so viele Arme? Das Wachstum in Deutschland nach dem Krieg hat in der hier ansässigen Bevölkerung nicht genügend Arbeitskräfte vor sich gehabt. Für den Wachstumsanspruch des Kapitals war einfach die heimische Arbeitnehmerschaft zu klein. Also wurden Anwerber auf den Balkan, in die Türkei, nach Anatolien geschickt, um Gastarbeiter ins Land zu holen. Gastarbeiter aus Anatolien, die in den 60er, 70er Jahren keinen Sprachkurs, keinen Integrationskurs, sondern bestenfalls eine Rektaluntersuchung verpasst gekriegt haben. Das war's. 2 Millionen von denen kamen peu à peu ins Land, ungebildete, arme Menschen, kräftig und spottbillig. Genau das richtige Menschenmaterial für die Fließbänder bei VW und BMW. Da mussten sie nämlich arbeiten. Um diese Fremden, die das heimische Proletariat aufstocken sollten, um das Wachstum zu befeuern, dauerhaft benutzen zu können, hat das ein paar Konsequenzen gehabt. Man musste zum Beispiel, wenn man sie dauerhaft benutzen will, zusehen, dass man den menschlichen Regungen einen Rahmen bietet. Wer Kinder macht, braucht sowas wie ein Bleiberecht für seine Kinder, sonst haut er womöglich wieder ab, statt in die Fabrik zu gehen. Wer hierher kommt als türkischer Arbeiter, will, um dauerhaft hier zu arbeiten, dass seine Frau nachziehen kann oder Familienangehörige. Das lief alles unter der Überschrift, unter der humanistischen: Wir riefen Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen. Ja, diese Rechte für Familienangehörige in Sachen Bleiben, die waren notwendig, um diese Leute hier für ihre Benutzung dingfest zu machen. Das hat auch alles funktioniert. Die Republik hat ein gewaltiges Wachstum produziert und das tun Kapitalisten nach immer derselben Rechnung. Sie versuchen mit vergrößerten Investitionen in neue Maschinen die Kosten ihrer Waren zu senken. Und das tun sie mit der sogenannten Rationalisierung auf die Weise, dass sie die Erhöhung ihrer Maschinenkosten dadurch überkompensieren, dass sie mehr Arbeiter und Löhne überflüssig machen. Das führt dazu, dass mehr Wachstum automatisch bedeutet mehr Arbeitslose. Eine riesige Reservearmee hat sich als Folge dieses Wachstums eingestellt und darunter natürlich viele Fremde. Denn es waren ja auch viele Fremde in Gebrauch. Über diese Fremden ist frühzeitig gejammert worden, geschimpft worden, wie auch über die heimischen Arbeitslosen. Da sagt so die normale Bevölkerung, die noch nicht in den Sozialstaat übergewechselt ist, sondern noch ein Einkommen verdient, die sind einfach Parasiten. Die zehren von unser aller Einkommen, das wir in die Sozialkassen abführen müssen. Die wurden beschimpft mit dem Argument, die sind zu viel zum Essen. Das Merkwürdige ist, diese Leute waren nicht nur zum Essen zu viel, zum Arbeiten waren sie auch zu viel. Es ist wirklich ein Problem der Nahrungsmittel gewesen, die knapp wären, um solche Leute zu ernähren. Man hätte sie doch einfach arbeiten lassen können. Aber nein, so funktioniert es ja nicht. Sondern gearbeitet wird dann, wenn die Rentabilität des Kapitals danach verlangt. Arbeit und Einkommen bekommt nur, wer einen Unternehmer findet, den er reicher machen kann. Sonst nicht. Diese Leute waren also in Millionenzahl durch das kapitalistische Wachstum überflüssig gemacht. Die Ursache dieser Masse von Armen ist das Kapital und sein Kalkül. Zur Last gelegt aber wird diese Armut den Opfern. Denen wird jetzt hinterhergerufen: Ihr seid deswegen arbeitslos und arm, weil euch einfach jede Brauchbarkeit fehlt. Das, was das Kapital selbst verursacht, mit der Entlassung die Arbeitslosigkeit, wird denen zur Last gelegt, die davon betroffen sind. Das ist die Verwechslung von Ursache und Wirkung. Die allerdings genießt seit ewigen Zeiten hohes Ansehen. Das gilt als plausibel, so über die Arbeitslosen zu reden. Das kommt daher, dass die nicht brauchbar sind, dass die nichts können, dass die nichts wissen. Wo hat so ein Standpunkt sein Beweismaterial her? Diese Verwechslung von Ursache und Wirkung meint, sie könnte sich ganz leicht dadurch beweisen, dass man einfach in die Wirklichkeit schaut. Schaut mal hin. Wer sind denn die Arbeitslosen, die in der Unterschicht landen und Hartz-IV-Bezieher werden? Das sind doch die am wenigsten Ausbildung und Schulbildung haben, die am wenigsten Qualifikationen haben. Das stimmt. Das muss man einräumen. Das Fakt stimmt, aber der Schluss überhaupt nicht. Denn es ist ja so, die Qualifikation, auch die Schulbildung, die ein Mensch haben mag, verändert ja für sich nicht den Personalbedarf der kapitalistischen Unternehmen. Höhere, kleinere Bildung verändert nichts am Bedarf der Unternehmen nach Personal. Wenn dieser Bedarf aber einmal gegeben ist, dann entscheidet die Qualifikation und die Bildung der Arbeitsplatzsuchenden darüber, wer als erstes zum Verlierer wird und durch den Rost fällt. Fähigkeit und Leistungswille sind deswegen Mittel der Konkurrenz. Wenn um Arbeitsplätze konkurriert wird, weil nicht für alle genügend Arbeitsplätze vorhanden sind, dann sind natürlich die Fähigkeit, die Bildung, die jemand mitbringt, ein Mittel, um sich in der Konkurrenz gegen andere durchzusetzen. Aber eine Erfolgsgarantie ist es gar nicht, wenn es nicht genügend Bedarf gibt. Wäre nämlich, um die beiden Alternativen nochmal vor Augen zu stellen, der Personalbedarf größer, aus welchen Gründen auch immer, dann wären Leute, die heute zu den Ausgestellten gehören, brauchbar. Bei den Gastarbeitern war es ja auch so. Die heute als absolut unbrauchbar hingestellt werden, waren ja vor 20, 30 Jahren, weil der Bedarf größer war fürs Wachstum, brauchbar. Und es gilt genauso gut das Umgekehrte. Wenn der Bedarf kapitalistischer Unternehmen vielleicht bedingt durch die Krise abnimmt, dann werden heute Leute unbrauchbar, die bis gestern hochqualifiziert waren. Wenn Nokia in Bochum schließt, von heute auf morgen, sind 2000 Menschen, unter denen sogar Ingenieure, unbrauchbar. Weil Brauchbarkeit eben gar nicht das ist, dass die Leute etwas können, sondern Brauchbarkeit ist ein Verhältnis dieses Könnens zum Bedarf des Kapitals. Und wenn dieser Bedarf nicht mehr gegeben ist, dann ist das, was ein Mensch heute noch können mag, wertlos geworden, weil es nicht nachgefragt wird von Unternehmen. diese Verwechslung, das Kapital verursacht die Armut und den Opfern wird es als ihr Defizit nachgesagt. Diese Verwechslung, die hat unter dem Stichwort Integration Karriere gemacht. Und deswegen will ich für einen Augenblick mal das Augenmerk richten, du auch, auf den eigentümlichen Begriff und was der für sich bereits, obwohl es so eine soziologische Größe ist, an falschen Urteilen und Ideologien mit sich führt. Einer, der Integration sagt, wünscht, der ist der Auffassung, die Unterschicht oder manchmal sagen auch die Leute das Prekariat, die ist nicht integriert, lässt es vielleicht auch an Integrationsbereitschaft fehlen. Beweis, sonst wären sie ja drin, in der Gesellschaft, in die hinein integriert wird. Jetzt wieder gleichgültig, ob jemand auf die Nicht-Integrierten mehr schaut mit dem Blick der Verachtung, die wollen ja gar nicht integriert sein, oder mehr mit dem Gestus des Mitleids, müsste man ihnen nicht helfen, dass sie sich integrieren können. Egal wie diese Grundbefindlichkeit beschaffen sein mag, bei Leuten, die dem Stichwort Integration anhängen. Der Begriff selber ist pure Antikritik. Der ist ein Persilschein für Ausbeutung und Gewalt. Warum? Einer, der sagt, nicht integriert ist schlecht, Integration ist gut. Wer hat gesagt, dass drinnen der Gesellschaft, wo rein integriert werden soll, das ist etwas rundum Gutes. Und wer in diesem integral wohnt, in dieser Gesellschaft eingehaust ist, der lebt gut, der hat es gut. Das ist mit Integration gesagt. Drin sein ist gut. Und vor diesem Urteil verblasst völlig die Lebenslage der Menschen, ob sie Niedriglohnbezieher sind oder von einem Castortransport oder einem AKW behelligt werden oder von einer Rentenkürzung. Alles, was an Schädigungen auftreten mag, sofern es drinnen ist, ist heilig gesprochen, jenseits der Kritik. Das draußen, das nicht integrierte, das ist das, was aus dieser Warte betrachtet, das einzig Störende ist, was uns zur Last wird. Dabei ist, wenn man bei diesen Kategorien bleibt, der Treppenwitz der Geschichte der, dass drinnen das Erwerbsleben, in dem die Leute sich um ihr Einkommen mühen, das ist ja der Produzent dieses Draußen, wo dauernd über die Entlassung von Leuten eine anschwellende Reservearmee produziert wird, die am Ende dann bei Hartz IV-Schlange steht. Das Draußen ist die Wirkung von diesem Drinnen, wird aber von ihm vollständig abgetrennt, als hätte das Draußen mit dem Drinnen der Gesellschaft nichts zu tun und sei das Schlechte neben dem schlechthin Guten. Diese Art nachzudenken, die hat Platz gegriffen, wenn zum Beispiel gesagt wird, man hat es bei der Unterschicht mit Nicht-Integrierten oder mit einem Integrationsdefizit zu tun. Da hat man die Unterschicht bestimmt wie einen Fremdkörper, der eigentlich zu dieser Gesellschaft nicht dazugehört, mit ihr nichts zu tun hat, sodass kein schlechtes Licht auf die fällt, auf die Gesellschaft, die das hervorbringt. Und manchmal ist ja sogar die Wortwahl so, dass das das Angepeilte ist, wenn gesagt wird, abgehängtes Prekariat. Und man denkt sich die Gesellschaft wie ein Zug und ein Waggon ist vergessen und steht da rum. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nicht integriert wird also über die armen Leute behauptet, die das Kapital in erklecklicher Anzahl produziert. Sodass ich einmal der Frage nachgegangen bin, ob das überhaupt haltbar ist, dieses Urteil. Nicht integriert. Gibt es überhaupt? Nicht integriert sein? Wenn man mal so vorderhand den Blick in den Alltag eines normalen Menschen schweifen lässt, dann ist er erfüllt mit Banalitäten wie dem Einkauf von Lebensmitteln, einer Mietzahlung, man muss manchmal auch Steuern bezahlen. Es ist angefüllt mit Pflichten, Geldleistungen, die erbracht sein wollen. Und das ist keine Frage der Einstellung, die ein Mensch mitbringt, sondern das ist durch Gewalt so geregelt. Beim Kaufen braucht man Geld. Wenn man das anders erledigt, macht man sich strafbar. Aus solchen Pflichten wird keiner entlassen. In diesem Sinn ist in den Alltag unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens jedermann integriert. Diese Angewiesenheit auf Geld, für die, die keins haben, die Geldnot, ist damit auch der Zwang ausgesprochen, sich in den Arbeitsmarkt zu begeben. Geld, das man für alle Verrichtungen in dieser Gesellschaft braucht, will verdient sein. Wo? Ja, auf einem Arbeitsmarkt. Das kann keiner ausschlagen. Man bewirbt sich um einen Job, weil man Geld verdienen muss. So banal und hart ist das Leben. Natürlich, alle sind auf die kapitalistische Berufswelt als Lebensmittel festgenagelt. Keiner zieht mehr mit Pfeil und Bogen durch den Wald und erlegt sich irgendetwas Essbares, wie es die Indianer tun. Oder keiner bewirtschaftet ein Stück Land und zieht die Lebensmittel heran, von denen er quasi eine Subsistenz betreiben könnte. Nein, so ist es nicht mehr. Im fertigen Kapitalismus sind alle auf die Erwerbswelt, die berufliche Konkurrenz als Lebensmittel festgelegt und doch ist überhaupt keinem damit zugesichert, dass er auch einen Beruf findet. Also werden jede Menge Leute, nach denen das Kapital keinen Bedarf hat, ausgemustert. Diese Leute, die ausgemustert werden, sind das Produkt ihrer ökonomischen Integration in den Arbeitsmarkt. Man muss erst einmal Teil des Arbeitsmarkts sein, drin sein, bevor man sich den Stempel einfangen kann, du bist nicht mehr brauchbar. Wenn sie dann nicht mehr brauchbar sind, ist der Lebensweg dieser Leute eine Karriere nach unten, ein sozialer Abstieg in dieser Gesellschaft, gar kein wildwüchsiges Chaos, sondern das ist ganz filigran sozialstaatlich geregelt, und die Leute stellen sich vor den AGs oder Arbeitsagenturen brav in die Schlange, um ihre Hartz-IV-Bögen abzuholen. Ihr sozialer Abstieg ist haarklein, sozialstaatlich vorgezeichnet und von ihnen wird er willig beschritten. Da sind sie wieder voll integriert in ein sozialpolitisches Räderwerk, das Armut verwaltet. Alles, was Unterschicht ausmacht, ist Produkt ihrer Integration in die Welt von beruflicher Konkurrenz und Sozialstaat. Einen Beweis aber meint jeder gegen mich zu haben. Ein Feld gibt es, da kriegt man zu fassen, dass die Leute doch nicht integriert sind, dass sie doch etwas ganz anderes, ein ganz anderer Menschenschlag sind, dass sie abweichendes Verhalten an den Tag legen. Die sind als Privatsubjekte ganz anders unterwegs als der Mensch, der sich morgens den Wecker stellt, um 8 in seinem Büro ist, um 17 Uhr wieder heimkommt und sein Erwerbsleben absolviert. Das abweichende Verhalten der Privatsubjekte, die man Unterschicht oder Prekariat nennt, das soll den Beweis hergeben. Da sieht man's. Nicht integriert. Die sind aus ganz anderem Holz geschnitzt. Was sind die Belege? Negativ gesprochen, diese Leute pfeifen auf ihre Ausbildung, die schwänzen die Schule, die winken ab, wenn sie zum 17. Mal beim Bewerbungstraining waren, bei der Arbeitsagentur. Diese Menschen sind ohne jeden Fleiß, ohne jede Disziplin, ohne jeden Durchhaltewillen. Und was machen wir stattdessen? Stattdessen erfährt man gestern Abend auf Radio Brandenburg Berlin, ein Integrationsbericht über Berlin, die tun sich zu Gangs zusammen und markieren im Viertel in Neukölln den Sheriff und kühlen ihr Mütchen an anderen unbeteiligten Dritten, die treffen sich in zwielichtigen Diskos zum Komasaufen. Und da merkt man, dieses Bild einmal zusammengenommen will sagen, bei diesen Menschen steht nicht mehr nur die Fähigkeit am Pranger. Die können nichts, keine Ausbildung, keine Qualifikation, sondern da steht der Wille am Pranger. Das lohnt, eine nähere Betrachtung. Fangen wir mal mit dem negativen Teil an, denn die Fakten sind nicht zu bestreiten. Ja, die schwänzen den Schulunterricht, die hauen irgendwann ab von ihrem Bewerbungstraining, zu dem sie verdonnert werden als Arbeitslose. Nicht zu bestreiten. Disziplin, Durchhaltewillen, Fehlanzeige. Wie kommt es dazu? Wenn die Leute in die Schule gehen und feststellen, ein Fortkommen ist nicht möglich, man hängt in der Restschule fest, eine Aussicht auf eine Stelle kaum zu haben bei der großen Arbeitslosenquote. Wenn Sie zum Bewerbungstraining gehen, weil Sie arbeitslos sind und feststellen, nach dem 27. Bewerbungsschreiben haben Sie sich wieder eine Absage eingefangen, dann zieht ein Mensch irgendwann aus diesen Erfahrungen einen Schluss, nämlich den, das lohnt nicht, das ist aussichtslos. Deswegen lässt er alle Fünfe gerade sein. Manche hören auf, sich zu rasieren und bügeln ihre Hosen nicht mehr. Andere fangen in der Frühe das Saufen an. Sie verlottern. Unbestreitbar, diese Insignien eines Willens, der sich selber in den sozialen Abstieg begibt, gibt es. Aber diese Haltung ist die Folge erlebter Chancenlosigkeit und nicht der Grund dafür. Die Leute aber deuten so auf diese Unterschichtmitglieder und sagen, ja, schaut euch diese Typen an. Das ist doch klar, dass aus denen nichts werden kann. Die Wahrheit war umgekehrt. Sie erleben, dass aus ihnen nichts werden kann in dieser Welt. Und dann wissen sie auch keinen guten Grund mehr, warum sie durchhalten, Fleiß an den Tag legen, Disziplin üben. Das ist die Verwechslung von Grund und Folge, so über diese Leute zu reden. Das ist nicht in Ordnung. Die andere Seite? Was machen sie denn stattdessen, diese Taugenichtse? Ja, sie machen den Sheriff im Viertel oder treffen sich in Diskotheken zum Komasaufen, erfährt man in solchen Filmberichten. Da geht es um die Frage, wer bringt den anderen unter den Tisch? Solche Leute sind ein Produkt, ein Fortgang der Konkurrenzmoral, die jedes ehrenwerte Mitglied dieser Gesellschaft auszeichnet. Jeder Anständige, der seinem Beruf nachgeht, der ist von dem Gedanken beseelt, es gehört sich, sich in der Konkurrenz anzustrengen, das tut jeder. Allerdings, sie erreichen dabei sehr unterschiedliche, in einer Hierarchie angeordnete Abschlüsse. Die einen steigen höher auf, die anderen weniger hoch. Diese Merkwürdigkeit, dass alle das Gleiche anstreben, mit Fleiß und Elan, aber sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen, das lässt sich ein Mensch, der an der Konkurrenz willig teilnimmt, so einleuchten, dass er sagt, ja, das kommt eben daher, dass die manchen mehr drauf haben und die anderen weniger. Der erklärt sich den Erfolg in der Hierarchie der Konkurrenz mit einer Qualität, die die Persönlichkeit in sich trägt, ob man die Intelligenz oder anders nennt. Was einer verdient im pekuniären Sinn, folgt aus dem, was er verdient in Sachen Qualifikation, moralisches Rüstzeug, Disziplin und so fort. Das ist die Art, wie über Konkurrenz gedacht wird. Und die, die jetzt in diesen Vierteln, in zwielichtigen Diskotheken, beim Komasaufen wetteifern, stehen auf eben diesem Standpunkt. Konkurrenzerfolg ist Ehrensache. Bloß die Ehre, die Sie einlegen wollen, geht nicht auf dem Feld der wirklichen Konkurrenz. Da sind Sie die Verlierer. Aber diese Moral, man will sich auszeichnen vor anderen durch den Erfolg, den man im Kampf um eine hierarchische Position erringt, den schleppen Sie auf einen Nebenkriegsschauplatz. Wer kann den anderen beim Komasaufen fertig machen? Insofern muss man sagen, diese Leute benehmen sich wirklich anders als andere. Aber die Art und Weise, wie sie sich benehmen, zeigt, die sind selbst in geistig-moralischer Hinsicht voll integrierte Subjekte dieser Welt, weil sie die Konkurrenzmoral des gewöhnlichen Erwerbsbürgers auf einem anderen Feld praktizieren. Und nur dadurch fallen sie unangenehm auf. Einer, der am Stammtisch mit seinem Kontoauszug angibt oder mit seinem Audi A6 vorfährt zum Klassentreffen, damit der ganze Rest der Mischpoke ins Grübeln kommt, der macht haargenau dasselbe. Aber auf einem Feld, wo es nicht als moralisch anstößig gilt. Eben beim Glänzen mit beruflichen und finanziellen Erfolgen in der Erwerbswelt. Also diese Leute benehmen sich anders, unbestritten. Und das ist auch nicht gut, das gehört auch kritisiert und ich habe meine Kritik eigentlich schon gesagt. Sie benehmen sich anders, aber der Reim, den sich die ganze Welt darauf macht, der stellt wieder Ursache und Wirkung auf den Kopf. Dieses Verhalten der Unterschichtler ist die Reaktion auf ihr Scheitern. Und diese ihre Reaktion auf das erlebte Scheitern wird verdreht dahingehend, dass das die eigentliche Ursache ihres Scheiterns sei. Wer sich so benimmt in seinem privaten Umfeld, der kann gar nicht nach oben kommen. Eine Ursache zweiter Art, um auch nochmal darauf den Finger zu legen. Eine Ursache zweiter höherer Art. Die erste Ursache, von der am Beginn die Rede war, betraf die Fähigkeiten, die ein Mensch hat. Was kann er? Was ist seine Qualifikation? Diese Ursache, von der jetzt die Rede ist, betrifft den Willen und die Moral des Subjekts. Hat der wirklich sowas wie einen Durchhaltewillen und Biss? Ist er pünktlich? Ist er verlässlich? Diszipliniert? Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Wer das Sarrazin-Buch gelesen hat, wird merken, dass er darauf großes Gewicht legt. Und man hört auch in den Attributen, wie über die Unterschicht geredet wird, dass auf diesen Unterschied Wert gelegt wird. Unterschicht heißt nicht mehr nur bildungsfern, sondern Unterschicht heißt jetzt ab sofort auch verkommen. Das sind verkommene Subjekte, die... Bitte? Bei Sarrazin zum Beispiel. Doch, denen fehlen alle sekundären Arbeitstugenden, Disziplin, Durchhaltewillen, alles, was man als moralisches Rüstzeug braucht, um Erfolg zu haben. Aber du hast den Sinn sofort in den Arbeitstugenden erkannt. Okay. Das Verkommen will ich gar nicht deswegen als Attribut herausstellen, um zu sagen, abseitig muss man sich nicht mit beschäftigen, ungehörig. Sondern ich möchte erläutern, warum das so ein Gewicht hat. Und warum das von aller Welt geteilt wird. Dass die Leute zu nichts kommen, wird mitunter so ausgedrückt, dass man sagt, die sind eben nicht tüchtig. Was ist eigentlich ein tüchtiger Mensch? Stellen wir uns mal die Frage. Was ist ein tüchtiger Mensch? Nehmen wir mal an, ich würde sagen über den Franz. Der Franz ist ein guter Schlosser, aber eine furchtbar faule Sau. Ist er tüchtig? Wenn ich über den Fritz sage, der ist unglaublich pünktlich und diszipliniert, aber vom Schweißen hat er keine Ahnung. Ist er tüchtig? Tüchtigkeit schließt Können und Moral zu einer Tugend des Konkurrenzerfolgs zusammen. Das beides braucht der Mensch. Können plus eine Moral, eine willentliche Verfassung, sich reinzuhängen, auch Opfer zu bringen, das Äußerste zu geben. Und diese Tugenden, die sind verräterisch, die sind wirklich Bedingungen in der Konkurrenz um Arbeitsplätze. Wenn man nämlich mit so etwas hausieren gehen muss, ich bin belastbar, ich bin flexibel, ich mache jede Überstunde, ich stelle meinen Wecker wirklich und komme nicht zu spät, ich bin für Sondereinsätze zu haben. Jemand, der sich so anpreisen muss am Arbeitsmarkt, und so gehen schon die Stellenausschreibungen, der gibt damit zu erkennen, dass er sich als Material für fremde Zwecke anpreist, die von einem Individuum Leistung und Aufopferung, und zwar ohne Rückbezug auf eigene Vorteile, erwarten. Und deswegen ist es überhaupt nicht zufällig und auch keine Marotte, dass Arbeitgeber sich heute wieder gern dazu verstehen, obwohl das in den Hochzeiten der Demokratie mal verpönt waren, dass sie in Zeugnissen gerne Kopfnoten hätten. Kopfnoten im Unterschied zu Kopfnüssen, das sind diese ersten drei Einträge in den ganz alten Zeugnissen. Beteiligung am Unterricht, häuslicher Fleiß, Disziplin. Wenn da steht, quatscht immer dazwischen oder geht raus, wann es ihm passt, das ist schlecht. Sowas möchten Arbeitgeber heute wieder lesen. Kopfnoten in Zeugnissen. Das ist also eine Tugend, die in der Konkurrenz gefragt wird. Bloß, über die gilt gerade wie über die Qualifikation, so nötig das ist, sich als so ein Individuum anzupreisen, so wenig ist das eine Garantie für Erfolg, weil die Masse der Arbeitsplätze, die sich ihr Personal zusammensuchen, die ist eben bestimmt durch den Bedarf des Kapitals und nicht durch den Eifer derer, die Arbeit brauchen. So. Jetzt könnte mich jeder aufmerksame Zuhörer fragen, was hat das alles eigentlich mit Migranten zu tun? Und ich könnte darauf sagen, nichts. Denn alles, was bisher so gefallen ist, das könnte man auch über einen deutsches Mitglied der Unterschicht sagen und bei Sarrazin auch lesen. Über die Hartz-IV-Empfänger hat der Sarrazin auch vor seinem Buch bereits so berichtet, wie heute skizziert. Alles bisher Gesagte gilt eigentlich für ausländische wie für deutsche Arbeitslose. Beide sind gleich, was ihre objektive Lage betrifft. Die sind Opfer des Arbeitsmarktes, haben ihren Arbeitsplatz verloren. Beide sind Objekte sozialstaatlicher Armutsverwaltung, Hartz-IV-Empfänger. Und ideologisch werden beide auch völlig gleichsinnig behandelt. Beiden wird hinterhergerufen, dass der ihnen zugefügte Schaden eigentlich ihnen als ihr eigenes Defizit anhängt. Sie also selber schuld sind an ihrer Lage. Unfähig, ungebildet, verkommen. Dennoch, trotz gleicher Lage, die Ausländer in dieser Unterschicht gelten als besonderes Problem. Und deswegen hat ja auch die Debatte, von der ich begonnen habe heute Abend, zum Schwerpunkt gehabt, die Migranten, die Ausländer. Die Ausländer in der Unterschicht gelten als besonderes Problem. Warum eigentlich? Es ist doch eigentlich eine soziale Lage, in der ein Mensch aus der Türkei oder aus dem Libanon, wie die Bild-Zeitung gestern berichtet, oder aus Syrien steckt. Eine soziale Lage. Was hat das denn mit der Nationalität derer zu tun, die in dieser Lage befangen sind? Die, die so denken und urteilen, meinen eine ganze Menge. Warum ist der Ausländeranteil in dieser Unterschicht ein besonderes Problem? Drei Belegstücke aus der Diskussion, der wir beiwohnen. Das erste Belegstück. Die wohnen verkehrt. Die tun sich in Türkenvierteln zusammen, die Muslime. Es gibt ganze Stadtteile, darf immer der Bürgermeister von Neukölln sagen in den Tagesthemen, die bestehen eigentlich nur aus Dönerbuden und Minarett. Das ist merkwürdig, wenn man diesem Typen mal zuhört. Das ist immer der Dicke aus Neukölln, der zu diesem Thema spricht. Einmal sagt er, wir haben Schulklassen, da sind so viele Migranten drin, da machen sich lauter Ausländer breit. Aha, in unseren Schulklassen machen sie sich breit. Also wenn Sie da sind, stören Sie. Gehen Sie aber fort in Ihr Türkenviertel, da stören Sie auch. Da schotten Sie sich ab. Da merkt man schon am Ausgangspunkt, das scheint nicht ganz leicht zu sein, einem deutschen Blockwart alles recht zu machen. Sind Sie da, stören Sie, gehen Sie fort, sind Sie unter sich, stören Sie auch. Das Faktum Türkenviertel, nicht zu leugnen, gibt es, wäre doch aber mal interessant zu erfahren, oder sich zu erklären, warum gibt es das eigentlich? warum gibt es Türkenviertel? In einer Hinsicht ist die Antwort für jedermann wahrscheinlich banal, greifbar. Die Türken gehören zu denjenigen, so sie Arbeit haben, die am unteren Ende der Lohnhierarchie rangieren. Die machen die dreckigsten und am schlechtest bezahlten Arbeiten. Die haben wenig Lohneinkommen. Nach der anderen Seite hin, die Gier deutscher Vermieter, Mieten zu kassieren, die beschränkt sich nicht an solchen miserablen Lohneinkommen. Dann gibt es aber Leute, die Wohneigentum haben, das eigentlich mehr für die Baggerbirne reif ist. Wohnlöcher in solchen Vierteln wie Neukölln. Naja, da kann die Gier deutscher Vermieter den Türken mit ihrer miserablen Geldgröße, die sie in Händen halten, noch ein Wohnloch für einen stattlichen Zins vermieten. Diese drei Komponenten sind das. Lohnarmut, die Miethöhe des Grundeigentums, das lässt sich so kombinieren, dass man aus gewissen mehr oder weniger verfallenden Vierteln noch ein Mietgeschäft aufziehen kann. Da gehen solche Leute hin, die in dieser Lage sind, Türken. Aber nicht nur das. Die folgen nicht nur einem solchen quasi Zwang der Erwerbswelt. Die wollen auch in solchen Vierteln unter sich sein. Unbestreitbar. Diesen Willen zu dem, unter sich zu sein, gibt es dort auch. Und warum? Das sind die Angeschmierten der Konkurrenz, die wenig haben oder rausgeflogen sind. Das sind Ausgegrenzte und Verachtete in der Erwerbswelt. Diese Erfahrung, die sie an jeder Ecke machen, am Arbeitsplatz wie bei dem Versuch, sich mal bei einem deutschen Viertel, bei einem deutschen Vermieter in einem anderen Quartier eine Wohnung zu beschaffen, so etwas stachelt den Willen an. Man möchte unter sich sein, da kann man sich erstens helfen, ohne dass man zweitens dieser Verachtung anheimfällt. Das ist ein Versuch, so etwas wie ein Zurechtkommen jenseits der Erwerbswelt unter seinesgleichen zu organisieren, weil man in dieser Erwerbswelt einen solchen schlechten Stand hat. So ist das. Und da möchte ich fragen, wenn dem so ist, wo liegt dann eigentlich der Schaden? Mal von dem der Türken abgesehen, die von ihren deutschen Arbeitgebern und Vermietern so über den Tisch gezogen werden. Wo liegt der Schaden, wenn ich sage, dort ist ein Türkenviertel? Man weiß zum Beispiel von betuchten Bürgern hier in Frankfurt, die schließen sich in Villenvierteln zusammen. Die darf man auch so nennen. Man weiß, Arbeiter leben in Arbeitervierteln. Jede Unistadt kennt Studentenviertel. Und in Berlin gibt es Yuppies, die sind im Szeneviertel und hocken da zusammen. Viertel ist dort nie eine Injurie, eine Beschimpfung. Aber bei Türken, Türkenviertel, das ist schlecht. Und warum? Nicht, weil auch dort dieselben unter sich sind, Leute vom selben Schlag, sondern wegen der Nationalität derer, die da unter sich sind, weil es Türken sind. Halten wir das zunächst einmal nur fest. Was aus dem folgt und warum das so ist, das wird sich gleich zeigen. Jedenfalls, die Nationalität ist das Inkriminierte, das Beanstandete. Wenn ich sage, Türken im Türkenviertel, das ist Abschottung, das gehört sich nicht, das ist ein Skandal. Belegstück 2, warum die Ausländer in der Unterschicht ein besonderes Problem darstellen. Das betrifft ihre religiösen Riten, die haben Moscheen, beten zu Allah und oft werden auch andere familiäre und Ehesitten als Beweisstück präsentiert. Fangen wir mal mit dem lieben Gott und der Moschee an. Man weiß ja als Mitglied dieser Wertegemeinschaft, der christlich-jüdischen, wie man bei uns ja jetzt sagt, Gesetze muss man einhalten. Aber wir wissen ja auch, beim Glauben darf man anders sein. Das fällt ja hier bei uns unter Toleranz. Was also machen Muslime falsch, wenn sie Allah anbeten, statt den lieben Gott? Man könnte sagen, das ist eine Abweichung von dem, was andere bei uns tun.
Aber ein Schaden?
Das, dass man eigentlich nur eine Abweichung benannt hat und keinen Schaden, das weckt offenbar bei vielen Zeitgenossen den fremden Sitten einen wirklichen Schaden anzuhängen. Denn wer sich hier bei uns als Leitkultur in Positur wirft, um die Riten der anderen als deklassiert darzutun, der möchte ja nicht diesen matten Befund haben, dass Leitkultur anders ist als die Kultur der anderen, sondern dass Leitkultur besser ist als die der anderen. Also sucht man nach Beweisstücken, ob nicht den Riten und Gebräuchen der anderen auch ein echter Schaden nachzusagen ist. Und dafür wird gern zitiert, die Art, wie, so hört man, türkische Mädchen von ihren Eltern verheiratet werden. Eine Art von Bevormundung der Frau durch das Familienoberhaupt. Nehmen wir jetzt einfach mal nur so zur Kenntnis, ohne tiefer in das Thema türkische Sitten einzutauchen. Dann würde man sagen, ja, wenn das so ist, wie behauptet, dass Frauen oder Mädchen gegen ihren Willen verheiratet werden, ist es nicht in Ordnung, das ist eine Zumutung für diese Frau, sowas möchte man nicht haben, sondern sowas will man zurückweisen. Okay. Bloß, dieselben Leute, die meinen, hier hätten sie mal den Nachweis, dass eine Sitte Schädliches anrichtet, die verfallen gar nicht darauf, das heimische Pendant in Erinnerung zu bringen. Ja, bei den Türken soll das Beispiel sagen, da ist der Eintritt in die Ehe mit einem gewissen Zwang behaftet. Schon, bei uns nicht, da heiratet jeder freiwillig. Aber ist man einmal drin in der Ehe, gibt es bei uns sogar im Gesetz so etwas wie die Pflicht zum ehelichen Beischlaf. Auch wenn sie heute nicht mehr so heißt und es ist keine 10 Jahre her, da musste die Vergewaltigung in der Ehe durch ein Gesetz verboten werden. Und verbieten muss man nur, was an der Tagesordnung ist. Dass also auch bei uns Sitten existieren, dass der Mann so etwas hat wie ein Zugriffsrecht in der Ehe auf erotische Gefälligkeiten, weil das den Ehebund haltbar machen soll. Das ist der Sinn dieses Gesetzes. Das könnte man quasi neben die Entdeckung stellen mit den türkischen Eheriten. Warum wird nicht gemacht? Nur aus dem Beweisinteresse heraus, dass man der anderen Sitte bescheinigen will, die ist ein Übel, um der eigenen die Krone aufzusetzen und zu sagen, die ist völlig zu Recht die Leitkultur, der sich die anderen unterordnen müssen. In Wahrheit scheiden sich türkische und deutsche Sitten überhaupt nicht nach gut und schlecht. Die sind anders, aber nicht gut und schlecht. Anders sind sie und beide nicht vorteilhaft. Aber nur die türkische Variante gilt als Fremdkörper, die eigene als Leitkultur. Und da merkt man, die Entscheidung in dieser Alternative zwischen zwei üblen Dingen folgt ganz dem Muster, dem wird etwas Übles nachgesagt, der von der anderen Nationalität kommt, dem Türken. Wieder ist im Kern die Nationalität der anderen Mannschaft das Angegriffene und nicht das schlechte Benehmen. Das könnte man nämlich auch unter seinen deutschen Volksgenossen mit ihren Riten täglich aufdecken. Drittes Belegstück. Die Sprache. In manchen Vierteln, so hört man, wird ja kaum mehr Deutsch gesprochen. Mag wirklich in manchen Vierteln in Berlin oder Gelsenkirchen oder Wanne-Eickel, vielleicht auch Frankfurt, ich weiß es nicht, mag vielleicht der Fall sein. Man kann die Sache ja mal versuchen, unverkrampft zu nehmen. Dann würde ich mir darauf den Reim machen, wenn Türken seit 20, 30 Jahren hier leben und immer noch so miserabel Deutsch sprechen, dann lässt das darauf schließen, dass das Leute sind, die werden in irgendwelchen Berufen am unteren Ende der Hierarchie der Arbeitswelt verschlissen, in Positionen, wo es nicht drauf ankommt, dass man nicht gescheit Deutsch spricht. Mit so sporadischen rudimentären Deutschkenntnissen, da wird man nicht Kommunikationsberater bei Roland Berger oder leitet die Stadtsparkasse Hanau. Da ist man Klofrau oder irgend so etwas. Insofern ist dieser miserable Stand des sprachlichen Vermögens ein Index, eine Folge davon, wie sehr diese ausländische Mannschaft auf die unterste Hierarchie der Berufe festgelegt ist und aus denen gar nicht rauskommt. So ist es. Gut, jetzt könnte man sagen, das spricht sehr gegen die Gesellschaft, die ihnen sowas aufnötigt. Aber so wird nicht gedacht, sondern gesagt wird, das ist ein Problem. Da wird in manchen Vierteln gar kein Deutsch gesprochen. Ja, für wen ist es ein Problem? Nehmen wir die Frage ernst. Für die Türken nicht, denn die verstehen sich ja auf Türkisch. Für die Deutschen, die so reden, auch nicht, weil die wollen mit diesen Türken gar nicht reden. Ein Kommunikationsproblem im echten Wortsinn liegt gar nicht vor. Ein Verständigungsproblem zwischen Menschen, die sich unbedingt etwas Wertvolles anvertrauen möchten, aber dann nicht können, wäre dem übrigens so, würden sie sofort Deutsch lernen. Oder der Deutsche, dessen Herz überläuft, weil er unbedingt mit Türken reden will, der könnte ja auch Türkisch lernen. Im Sinne einer Kommunikation, einer sprachlichen Verständigung liegt da überhaupt kein Problem vor. Es wird aber so getan, als ob, weil der Umstand, dass die Türken nur Türkisch sprechen, ein Index dafür sein soll, dass selbst in den sprachlichen Gewohnheiten der Türke die nationale Abschottung weiter betreibt, die er schon durch seine Unarten beim Wohnen an den Tag gelegt hat. Und wieder ist das Inkriminierte, das ist eine fremde Nationalität. Das möchte ich jetzt mal festhalten, als quasi Fazit aus der Art und Weise, wie hergezogen wird über arme Leute, fremder Nationalität. Die Integrationsdebatte, die geführt worden ist in Deutschland, die hat Migranten der sozialen Unterschicht zum Thema gemacht. Arme Leute, Ausgespuckte der Arbeitswelt. Aber als Skandal bleibt bei solchen Debatten stehen die Nationalität der Betroffenen. Nicht ihre soziale Lage, unter der sie leiden, ist der Skandal, sondern die Nationalität derer, die in dieser miserablen Lage stecken. Und dass es das ist, was als das eigentliche Problem aufgerufen wird, das entnimmt man solchen Wortschöpfungen wie, die bilden eine Parallelgesellschaft bei uns, diese Migranten, in ihren abgeschotteten Vierteln. Da machen sich im eigenen Volk Fremde breit. Da entsteht ein Volk im Volk. Ich muss was sagen zu dem Wort fremd. Was eigentlich auch für einen Missbrauch mit dem deutschen Vokabular getrieben wird. Was ist ein Fremder? Wenn ich einen Türken treffe, bei BMW oder in der Hartz-IV-Schlange. Fremdheit im echten Sinn des Wortes liegt da überhaupt nicht vor. Fremdheit, das lag in Bezug auf solche Menschenschläge vielleicht mal in der Gründerzeit des Kapitalismus vor, so vor 120 Jahren. Da hat man so erfahren von den Entdeckungsreisen, dass es in der Welt Menschen mit schwarzer Hautfarbe gibt, dass es sogar welche mit gelber Hautfarbe und Schlitzaugen gibt, dass es Menschen mit ganz wuschigen Schnurrbärten und Augenbrauen gibt, mit roten Käppis und dass es verschleierte Frauen im Orient gibt. Das waren Gestalten vor 120 Jahren, die waren einem hier ansässigen Menschen wirklich fremd, bestenfalls aus Erzählungen bekannt gemacht, aber hierzulande bekam man sie nicht zu sehen. Der Kapitalismus hat da mehr autark gewirtschaftet im eigenen Land. Hierzulande bekam man sie nicht zu sehen. Und als Tourist fuhr man gar nicht in solche Weltgegenden wie Kenia oder Namibia oder Kongo oder Saudi-Arabien oder Anatolien. Man wusste nur vom Hörensagen, die gibt's. Und in den ersten Kolonialwarenläden, so hießen die damals, da gab's Waren, die legten Zeugnis davon ab, ja, diese Figuren muss es geben. Da, wo der Pfeffer wächst, da muss es solche komischen Menschen geben. Das war noch eine Fremdheit im wahren Wortsinn. Die Art, wie die Menschen gebaut waren, wie sie lebten, wie sie ausschauten, war mir fremd. Und wie ist es heute? Fremdheit im Zeitalter der Globalisierung. Schwarze, gelbe Menschen, rote mit Schlitzaugen, mit Schleier, ohne Schleier und Schnauzbart. Alle diese Menschentypen sind hier. Sie begegnen einem täglich in der Straßenbahn, an der Arbeit. Die sind nicht nur hier, die kleiden sich wie wir. Oder wir wie sie. Die essen wie wir. Oder wir wie sie. Wenn wir einen Döner essen oder Couscous oder ein Thai-Gericht verzehren. Die arbeiten wie wir. In derselben Fabrik womöglich oder im selben Büro. Oder auf demselben Autobahnklo. Je nachdem, in welcher Liga man unterwegs ist. Nichts von dem, was die tun, was die sind, wie sie aussehen, ist uns wirklich fremd. Sie tun in jeder Hinsicht dasselbe wie wir. Nur dieses Selbe tun sie in geistiger Verbundenheit mit einer anderen Nation. Deswegen und nur deswegen heißen sie fremd. Die geistige Verbundenheit zu einer anderen Nation. Das macht sie zu Fremden. Warum ist das schlimm? Man merkt, manchmal haben naive Nachfragen was Vorwärtstreibendes. Warum ist das schlimm, könnte man doch wieder fragen. Das würde in dem Fall, wenn ich mit so einem Menschen einen Dialog führe, vielleicht nicht weiterführen, weil der nämlich sagt, die fremde Nationalität macht keinen Schaden, die ist der Schaden. Und er hat auch ein Wort dafür. Überfremdung. Das ist nicht gut. Überfremdung. Es ist merkwürdig. Dem Fremden wird gar keine Wirkung nachgesagt, mit der er irgendetwas in unserem oder seinem Leben kaputt macht. Das ist Fremdheit. Ist, und zwar in einem gewissen Übermaß. Über. Das soll schon der fertige Schaden sein. Wie kommen Menschen auf diese Idee? Was liegt dem zugrunde? Und was hat ein Staat, der so etwas ins Recht setzt, damit am Hut und was verfolgt der für ein Projekt, wenn er sagt, ja, Integration ist ein wichtiges Anliegen der Stunde, Integrationsdefizite müssen unbedingt beseitigt werden und Integrationsverweigerer muss man mit harter Hand anfassen. Das ist mein letztes Kapitelchen. Was verfolgt der Staat wirklich für ein Projekt mit der Integration und was hat er für ein Problem mit denen, von denen er sagt, die sind nicht integriert? Ich habe von der Gründerzeit des Kapitalismus berichtet, um von der Fremdheit zu erzählen. Der Film ist mittlerweile 120 Jahre weitergespult oder 130. Und wir leben in einem Zeitalter des Kapitalismus, das sich Globalisierung nennt. Der Staat hat den Grenzen zwischen den Staaten das Trennende genommen. Die Kapitalisten, die aus Rohstoffen und Arbeitskräften ihren Warenreichtum schlagen, um mehr Geld zu machen, die wollen fremde Territorien benutzen, um Rohstoffe zu kaufen, die sie gebrauchen können, um Waren zu verkaufen, um auch dort fremdes Geld zu verdienen. Und diesen Geschäftssinn, der jenseits der Grenzen viel Brauchbares, aber nicht Erreichbares entdeckt. Diesem Geschäftssinn zollt der Staat Tribut und sagt, ja, die Grenzen sollen durchlässig sein. Das Kapital soll grenzüberschreitend wirtschaften, kaufen und verkaufen, Geld anlegen und Geld retournieren, sich vermehren. Nicht nur Ware und Geld wechseln die Grenze. Von Deutschland nach Amerika oder China, umgekehrt von China nach Deutschland. Ware und Geld wechseln die Grenze, aber auch Arbeitskräfte wechseln die Grenze. Je nach Kalkül der Unternehmer, ob sie gerade Türken oder polnische Klempner oder indische IT-Schlosser einstellen. Alles wechselt die Grenze, Ware, Geld und Arbeitskraft. Bloß, Bei Geld und Ware zählt ausschließlich Qualität und Billigkeit des Stoffs. Und dann wechseln sie die Grenze, hin und her und unbehelligt. Nur bei der Arbeitskraft bleibt die nationale Herkunft das Entscheidende. Jeder Grenzübertritt eines Arbeiters fremder Nationalität muss von einem Staat, in den er übertritt, genehmigt werden, er wird registriert, er wird an Fristen gebunden, die mit den Zwecken gekoppelt sind, zu denen jemand herkommt, dann auch wieder zurückgehen muss. Bei der Arbeitskraft hört es auf mit der Durchlässigkeit der Grenze. Da wird fein säuberlich geschieden, wer kommt aus welchem Land, und jeder kriegt den Stempel, aus welchem Land er kommt, in seinen Pass, auf seine Stirn. Warum hält ein Staat, der doch alles durchlässig machen wollte, um den kapitalistischen weltweiten Verkehr von Geld- und Güterströmen zu erleichtern, bei der Ware Arbeitskraft so sehr an der Scheidung fest? Das sind Hiesige, das sind Fremde. Der Grund liegt darin, dass das Volk der Rohstoff der Nation ist. Alles, was an Kapital geschlagen wird aus einer Mannschaft, entscheidet sich an dem Rohstoff, über den man selber das Sagen hat. Auch was man an militärischer Pracht entfalten kann, entscheidet sich daran, was das eigene Volk ist, über das man kommandieren kann. Volk ist der Rohstoff eines Staates. Und deswegen ist die Scheidung in Inländer und Ausländer fundamental. Wir, das sind die hier eingeborenen Deutschen, die zu diesem deutschen Staat gehören und zu ihm halten. Die anderen gehören also nicht dazu und nicht hierher. Die gehören zu einem anderen Staat, die halten auch zu einem anderen Staat. Diese Scheidung ist mit Inländer und Ausländer fundamental und in der Welt. Allerdings, sie wird relativiert, und zwar an den ökonomischen und politischen Interessen, die Staaten aneinander haben und die die Geschäftsleute entwickeln. Wenn man fremde Territorien, fremde Völkerschaften benutzen will, ja, dann muss man diese Scheidung in In- und Ausländer partiell aufheben. Man muss zum Beispiel, wie eingangs berichtet, Gastarbeiter aus Anatolien ins Land lassen, wenn das Kapital einfach mehr Menschenmaterial braucht, um zu wachsen. Heutzutage gehen die Bedürfnisse etwas anders. Da will man keine Gastarbeiter mehr aus Anatolien, da will man zum Beispiel Software-Ingenieure aus Indien. Dann muss man eine Green Card einführen und legt fest, unter welchen Bedingungen dürfen die kommen. Das sind die Gründe, ökonomische, mitunter auch politische Nutzungsinteressen, warum ein Staat diese Scheidung von In- und Ausländern relativiert. Das Volk dagegen, merkt man muss nur in die Bild-Zeitung schauen, hält sehr fest an der Ausgangsscheidung von In- und Ausländer. Steht also immer ein wenig polemisch dazu, wenn Fremde ins Land kommen, und muss deswegen auch erzogen werden, darauf eingestimmt werden, dass es gute Gründe gibt, warum man diese Fremden ins Land holt. Das ging schon in den Gründerjahren der Republik so, dass man den Deutschen, die hier waren, die sich hier als die Hausherren aufgeführt und gefühlt haben, die Anwesenheit von 2 Millionen Türken schmackhaft machen musste, mit dem Argument, die machen unsere Drecksarbeit. So eine Erziehung muss sein, damit der gute Deutsche nicht gleich den nächsten Türken, der neben ihm am Fließband steht, niedermacht, weil er in ihm einen Fremden entdeckt, der nicht hierher gehört, hier nichts zu suchen hat, also weg muss. Diese Relativierung der Scheidung von In- und Ausländer, die hat Fahrt aufgenommen in den letzten 20, 30 Jahren. So sehr jedenfalls, dass mittlerweile in dem Volk von 80 Millionen Deutschen 16 Millionen gezählt werden mit Migrationshintergrund. 16 Millionen Leute, die Ausländer sind oder von Ausländern abstammen, leben hier. Allerdings eben in einer Lage, wo das Wachstum, das die mithaben, produzieren sollen, ein gewaltiges Arbeitslosenheer erzeugt hat Und da auch einen gewaltigen Bodensatz von Leuten, die nie wieder gebraucht werden, die man eben Unterschicht nennt. Marx hätte gesagt Subproletariat. Diese soziale Lage Armer beargwöhnt ein Staat immer. Und zwar zunächst gleichgültig, ob In- oder Ausländer. Dass es so viel Arme gibt, das beargwöhnt ein Staat mitunter, indem er das Etikett verleiht, hier häuft sich sozialer Sprengstoff. Die Wortwahl kennt man. Hier häuft sich sozialer Sprengstoff. Ihr müsst schauen, wie abgebrüht so ein Urteil ist. Einer, der sagt, da häuft sich sozialer Sprengstoff, der entdeckt nicht im Elend dieser Leute das Übel, sondern in der möglichen Gegenwehr der Leute das Übel. Sprengstoff, die könnten sich wehren, das ist schlecht am Elend, nicht, dass es das gibt. Bei der Integrationsdebatte und der Unterschicht ist allerdings nicht die soziale Lage und die Armut das ausgerufene Problem, sondern die nationale Beimischung, dass es Ausländer unter den Armen gibt. Da wird offenbar nicht so etwas wie ein Gegensatz der Klassen, Gegenwehr gefürchtet, sondern so etwas wie ein Volk im Volk. Wo liegt das Besondere dieser Gefahr, dass ein Staat im Auge hat? Was ist denn die unverwüstliche Grundlage der Gleichung? Ausländer sein im deutschen Volkskörper ist etwas Riskantes, Gefährliches, womöglich Schädliches. Wo kommt denn das her? Ein Versuch, euch das näher zu bringen. Während der Finanzkrise hat die Bild-Zeitung ihre Titelseiten zur Verfügung gestellt für Hartz-IV-Empfänger oder für Leute, die in ihrem Namen gesprochen haben, und die durften auf die Bankiers schimpfen. Die fanden, das sei eine Gemeinheit, dass Hartz-IV-Empfänger mit 345 Euro abgespeist werden, während dieselben Banker, die das finanzielle Chaos angerichtet haben und die Nation an den Abgrund führen, Millionen und Abermillionen von Boni reinschieben. Es ist zwar eine völlig verfehlte Kritik, weil sie nicht gegen das eigene Elend vorgeht oder dafür versucht, Gründe ausfindig zu machen, sondern eine harte Hand gegen Dritte verlangt. Das würde am eigenen Schicksal wenig ändern. Aber diese Leute haben einen Inbegriff ihrer Kritik in die Bild-Zeitung setzen dürfen und der hieß: Diese Bankiers mit ihren Abermillionen Boni, die die Nation in den Abgrund reißen, das sind doch Nestbeschmutzer. Das muss man würdigen. Was ist ein Nestbeschmutzer? Jemand, der so Kritik übt, der ist von Kopf bis Fuß loyal, weil er nämlich über seine Nation urteilt. Die ist eigentlich ein Nest, in dem er sich einhaust und durchaus wohlfühlen kann, wie bescheiden auch seine Lage sein mag. Was er aber nicht erträgt, ist, dass Dritte dieses Nest beschmutzen. Eine solche Kritik lebt davon, dass uneigennützig, ohne dass die eigene miserable Lebenslage ein Einwand dagegen wird, dass diese Nation ein Nest wäre, in dem man sich gern aufhält. Dass ein solcher Standpunkt uneigennützige Loyalität verkündet. Ein solcher Standpunkt ist gut gelitten, gern gesehen in dieser Nation, wird aber Ausländern auf gar keinen Fall zugebilligt. Auch dafür ein Beleg. Einwanderer heißen bei uns Einwanderer in die Sozialsysteme. Egal, ob das Faktum stimmt, ob das überhaupt noch so funktioniert, dass man einfach aus Syrien, Libanon oder Anatolien rüber macht und hier die Stütze und das Wohngeld kassieren kann. Eigentlich lange vorbei. Aber es wird behauptet, Einwanderer sind Einwanderer in die Sozialsysteme. Was ist da eigentlich der Vorwurf? Der Vorwurf gegen diese Leute ist, die kommen aus Eigennutz, aus berechnenden Motiven ins Land. Denen kann man unbedingt nicht zusprechen, was man den Deutschen zugute hält. Dass die auch noch in der beschissenen Lage als Hartz-IV-Empfänger ihre Nation lieb haben, wie wenn es ein Nest wäre, in dem man sich gut aufgehoben weiß. Dieser Vorwurf Einwanderer in die Sozialsysteme, der legt Zeugnis davon ab, was der deutsche Staat von seinen deutschen Eingeborenen will und was er bei ihnen unterstellt. Eben uneigennützige Anhänglichkeit, die jede Zumutung der Nation wegsteckt. Den Niedriglohn wie die Hartz-IV-Bezüge. Selbst in einer Finanzkrise ist diese Anhänglichkeit kaum zu bremsen. Geschröpfte Bürger wenden sich heftig gegen Steuersenkungen. So viel politische Vernunft bringen die auf gegen ihr Interesse, dass sie eine Sanierung des Staatshaushalts mit Steuern für wichtiger halten, als dass sie Geld kriegen. Die sind nicht abzuschrecken davon, dass ein Afghanistan-Krieg geführt wird, obwohl sie sagen, vom Sinn der Übung sind sie nicht überzeugt, aber wenn es verlangt wird, machen wir es natürlich. Das ist es, was ein Staat von seinen eingeborenen Deutschen will und bei ihnen unterstellt. Dass es bei ihnen sowas gibt, wie Patriotismus als zweite Natur. Eine Sorte von Anhänglichkeit, die nicht aus einer Abwägung, Überlegung, Überzeugung kommt, die ein Ja erteilt, weil darin würde ja immer eingeschlossen sein, dass bei negativem Ausgang der Abwägung auch ein Nein möglich wäre. Nein, dieser Zuspruch der Nation soll wie eine Eigenschaft der Leute an ihnen existieren und deswegen bemüht man ja auch für die Beschwörung dieser Einheit höhere Kräfte als das freie geistige Urteil. Man sagt, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Da gehört man dazu, ob man will oder nicht. Die höhere Kraft, die das bestimmt, ist das Schicksal, das ja bekanntlich jenseits unserer Interessen und geistigen Potenzen Regie führt. Das, was man da dem Deutschen abverlangt und zubilligt, das ist das, was dem Ausländer abgesprochen wird und fehlt. Der ist aus Egoismus hier und vielleicht sogar ein potenzieller Staatsfeind, wenn man den Islam auch noch als Nährboden von Terrorismus einschätzt. Und diese feindselige, egoistische Manier dieser Fremden, die hat sogar noch einen eigenen Staat im Rücken, was die Sache extra gefährlich macht. Ein Staatsmann wie Erdogan pocht darauf, dass seine Türken hier wohnen bleiben, als Devisenquelle und die Bezüge, so sie welche haben, in die Türkei schicken. Der fordert mehr Freiheitsrechte, Zuzugsrechte und so fort. Das macht die Sache brisant. Migranten sind also eine unzuverlässige, sperrige Größe in der Bevölkerung wegen ihrer Qualität als Ausländer. Bloß die Masse dieser Migranten und die Einfügung in das nationale Wirtschaftsleben am Standort, die sind viel zu groß und zu fest, als dass man fremdes Volk vom Deutschen einfach wieder abtrennen könnte. Die sind in Millionenauflage Arbeiter bei BMW und anderen Großkonzernen und haben ihre Verwandtschaft nachholen dürfen, die jetzt auf Hartz-IV-Bezügen hockt. Das ist die Lage. Ihrer nationalen Eigentümlichkeit nach unzuverlässig, schlecht handhabbar, ein Risiko, aber ökonomisch unverzichtbar. Und dazu hat der Staat Position bezogen, nämlich die rein oder raus. Rein, deutsch werden oder raus. Und die hier gesichteten minderwertigen Exemplare, die unbrauchbaren, die müssen sich brauchbar machen und veredeln, wenn sie bleiben wollen. Das ist das Verlangen, das an die Leute gerichtet wird. Das Verlangen nämlich, bürgert euch ein. Und nicht nach freiem Ermessen, sondern da gibt es einen staatlichen Katalog, der im Staatsangehörigkeitsgesetz festgelegt ist. Da muss man zum Beispiel nachweisen, wenn man eingebürgert werden will, 8 Jahre rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland. Man muss einen Arbeitsplatz und ein Einkommen vorweisen. Man darf keine Vorstrafen haben. Man muss ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung abliefern und man muss auf die alte Staatsbürgerschaft verzichten. und dass das ein Verlangen des deutschen Staates ist, nicht nur oder vielleicht gar nicht in jedem Fall ein Begehren der Migranten, das sieht man am Umgang mit den Kindern der Migranten. Denen wird nämlich, den Kindern von Migranten, per Geburt automatisch ein deutscher Pass ausgestellt, auch wenn sie einen türkischen haben. Und mit 23 Jahren müssen sie dann eine Entscheidung fällen. Deutsch oder nicht deutsch? Das ist die doppelte Staatsbürgerschaft auf Zeit, gegen die der Roland Koch, als das Zuwanderungsgesetz das beschlossen hat, noch getrommelt hat. Und Integrations- und Sprachkurse sind Pflichtprogramm. Und wer diesem Pflichtprogramm nicht folgt, der kann abgeschoben werden. Die Verweigerung eines Integrationskurses, selbst der Hartz-IV-Bezug für sich, sind im Aufenthaltsgesetz der Bundesrepublik Deutschland Ausweisungsgründe. Auch wenn jetzt hier und heute nicht in jedem Fall davon Gebrauch gemacht wird. Wenn man diesen Katalog mal nimmt und mal das Bürokratische vergisst, das Bürokratische der einzelnen Kriterien, die da aufgeschrieben sind, dann ist es dennoch aufschlussreich, sich den Witz dieses Katalogs zu überlegen. Wie kommen die darauf? 8 Jahre muss einer hier sein, keine Vorstrafen. Er muss Arbeit und Einkommen haben. Er muss ein Bekenntnis abliefern, dass er dieses Land liebt und will. Und er muss den fremden Pass abgeben. Das ist ein Katalog, der auf Folgendes zielt. Was einem Deutschen qua Natur bescheinigt wird, das ist ein hier Geborener, also mein eigener Bürger, ein Eingeborener, der qua Natur deutsch ist und zu mir hält. Das muss ein Fremder ersatzweise beweisen. Und zwar durch eine Latte von erbrachten Dienstleistungen und Pflichterfüllungen, frei von jeder Pflichtverletzung. Das ist das Verlangen. Und weil das das merkwürdige Verlangen ist, können Migranten die Forderung nach Integration eigentlich auch dann nicht erfüllen, wenn sie besten Willens sind. Den Verdacht, dass sie doch die Falschen im richtigen Volk sind, den werden diese Kreaturen einfach nicht los. Migranten können einfach diesen Beweis kaum je erbringen, dass sie voll Integrierte sind. Die werden vom Kapital ihrer großen Mehrzahl nach ausgemustert, müssen ihre Brauchbarkeit aber beweisen, obwohl sie keiner braucht. Natürlich kann man sich zurechtmachen und sagen, ich gehe einen Windows-Kurs besuchen. Aber dadurch entsteht kein zusätzlicher Arbeitsplatz, der einen Migranten beschäftigt. Diese Leute werden vom Staat ausgegrenzt und müssen doch nationale Loyalität gegenüber einem Gemeinwesen beweisen, das sie ausgrenzt. Überhaupt ist das ganze Verfahren, dem sie unterzogen werden, ein schreiender Widerspruch. Sie müssen eine patriotische Natur beweisen. Ja bitte. Entweder dieses patriotische Gefühl existiert wie eine Natur am Menschen, dann muss man es nicht beweisen. Wenn man es beweisen muss, wenn es also einer Prüfung unterliegt, also so oder anders ausgehen kann, dann ist es keine Natur. Und nehmt das jetzt mal nicht als Logelei. Das ist der Stoff, aus dem in der Integrationsdebatte sowohl die Anfeuerungsrufe wie die Bezichtigungen gegenüber den Migranten folgen. Den Beweis patriotischer Natur abliefern, das setzt den Verdacht, dass es doch falsche 50er sind, nie außer Kraft. Ein Beleg. Natürlich kann sich ein Migrant in den Integrationskurs werfen. Und am Ende, wenn er seine Prüfung ablegt, kann er 7 deutsche Mittelgebirge und 5 deutsche Bundespräsidenten unfallfrei aufsagen. Und er legt noch ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung ab. Aber schon am nächsten Tag wälzt die Zeitung die Frage, ist die Überzeugung echt oder aus Berechnung vorgetragen? Es könnte doch sein, dass er sagt, ich bin für Deutschland, will aber bloß meinen Gemüseladen aufmachen. Eine Türkin, die kann aus dem Integrationskurs heimgehen und ihr Kopftuch ablegen und einen Dirndl anziehen? Ist die eine von uns oder verstellt sie sich? Man kann in den Sprachkurs gehen und lernt Deutsch wie ein Berserker und besteht die Prüfung mit einer sensationellen Eins. Aber die Frage bleibt und wird in der Presse gewälzt. Kann der Mann Deutsch oder ist er ein guter Deutscher? Und im Übrigen, weil die Presse sich über diese Tests lustig gemacht hat, will ich noch was zu diesem ekelhaften Witz erzählen, aus dem die Journalisten, die ihn verbreitet haben, lieber mal korrekte Schlüsse gezogen hätten. Über diesen Sprachtest, über diesen ganzen Integrationstest ist in der Presse gelästert worden mit dem Gestus, ja, wenn man diese Tests mal den Leuten in Wanne-Eickel oder Gelsenkirchen oder auf Schalke vorlegen würde, 7 Mittelgebirge, 5 Bundespräsidenten, wie schreibt man Hämorrhoiden? Da müsste man ja 30% der deutschen Bevölkerung ausgliedern. So haben sie gelästert und merken gar nicht, welche Gemeinheit sie zu Protokoll geben. Wieso werden denn nicht die Leute aus Wanne-Eickel und Gelsenkirchen, die Mittelgebirge nicht können und Hämorrhoiden nicht schreiben können, warum werden sie denn nicht ausgebürgert? Ja, weil denen qua Natur ihr Deutschsein zugute gehalten wird. Und dann ist es aber auch die Qualität, die man bei den anderen ersatzweise an der Sprache ablesen will. Das ist die Qualität, dessen wegen sie sich in Sprachkursen üben müssen. Nur kann man es an der Sprache eben nicht ablesen. Aber die Gemeinheit ist doch das. Man will den Leuten gar nicht gute Sprachkenntnisse vermitteln. Die sind nicht das Ziel, die Sprachkenntnisse, sondern das Mittel, eben diese nationale Eigenschaft an Sprache abzulesen, die an ihr nicht ablesbar ist. So, das ist die Quelle dafür, dass keiner, der in den Integrationskurs reingeht und ihn absolviert, den Staat glücklich macht. Diese Lästermäuler, die ich zitiert habe, bleiben immer auf der Hut. Und trotzdem, trotz diesem bleibenden Verdacht, sind diese Migranten, die sich den Integrationsbemühungen, die wir ihnen auferlegen, unterziehen, sind es gute oder schlechte? Trotz diesem Verdacht, die Parole, die heute gilt, heißt nicht Ausländer raus. Darauf zielt es nicht. Die Parole heißt nicht Ausländer raus, sondern die Parole heißt, Integration muss sein und eine harte Hand gegen Integrationsverweigerer. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Nicht nur in der Wortwahl, sondern in der Sache. Worin besteht der Unterschied? Die wollen wirklich nicht die Ausländer raushauen. Nicht die, die hier wohnen. Und sie wollen auch nicht die Grenzen abschotten gegen Ausländer. Deutschland im Jahre 2011 ist gewachsen an wirtschaftlicher und sonstiger Macht und anspruchsvoll. Deutschland will als kapitalistische Wirtschaftsmacht im internationalen Wettbewerb stark sein, mächtiger werden und dafür den Zugriff auf alle Völker dieses Globus als Humanressource haben. Früher waren das einmal die Gastarbeiter, diese fremde Humanressource. Da haben einfach Massen von Menschen gefehlt in den Fabriken und Kohlegruben. Die Zeiten sind vorbei. Heute will Deutschland indische IT-Ingenieure, japanische Topmanager, russische Wissenschaftler, amerikanische Nobelpreisträger, die wollen von allen Völkern die Elite den Rahmen abschöpfen und nach Deutschland holen, um die deutsche Wirtschaftskraft gegen die ausländische Wirtschaftskraft zu stärken. Und es hat zwei Seiten an sich, diese Politik. Nach einer Seite eine stark werbende. Man wirbt um die Intelligenzia des Auslands. Der Wirtschaftsminister Brüderle, der FDP zum Beispiel, rührt heftig die Trommel. Es werden die Gehälter abgesenkt, zu denen man heute nach Deutschland kommen darf als Elitefunktionär, damit auch noch außer den Topkräften der Mittelstand nach Deutschland übersiedelt. Man wirbt um diese Leute. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, diese Nation legt eine brutale Militanz an den Tag um die Hungerleider von außen fernzuhalten. Kein Stacheldraht ist hoch genug, den die EU in Melilla und an den nordafrikanischen Randzonen aufrichtet. Kein Gewehr stark genug, dass man es den italienischen Patrouillenbooten mit auf den Weg gibt, um die Leute, die nach Lampedusa wollen, den Weg zu versperren. Werden Roma entdeckt, werden sie nicht nur in Frankreich abgeschoben, sondern auch in Deutschland. Der Staat hält sich also alle nach seiner Optik unbrauchbaren Hungerleider militant vom Hals oder wirft sie raus, wo er sie erwischt. Um die anderen, die Guten, die Brauchbaren, die elitären Wirtschaftskräfte, um die wirbt er. Das ist eine imperialistische Qualität, auf fremde Völker zuzugreifen. Die spricht dem Hohn, was wir alle einmal darüber lernen mussten in der Schule, darüber, was eigentlich ein Volk ist. Gelernt haben wir alle, mehr oder weniger, vielleicht nicht in der begrifflichen Form, wie ich das sage, aber in der sachlichen schon. Ein Volk, das ist eigentlich eine vor aller Politik feststehende Gemeinsamkeit von Menschen, gleichgestimmter, die im Staat bloß den Organisationsrahmen erhält. Also die Klammer der Gewalt, die in Wirklichkeit ein Volk zusammenschweißt, die wird in solchen Überlegungen idealisiert, ersetzt durch etwas viel Höherwertiges, Höherstehendes, nämlich eine Gemeinschaftlichkeit Gleichgesinnter, um euch das Material zu sagen, in dem ihr das wie wir gelernt haben. Man sagt zum Beispiel, Deutsch sein, ja, das kommt nicht daher, dass der Staat auf uns den Daumen legt und einen deutschen Pass ausstellt, sondern das kommt von Sprache und Kultur. Deutsch sein, das ist die Gemeinschaft derer, die Schiller und Goethe kennen und lieben. Jetzt überlegt mal ernstlich, wenn man so ein Kriterium auf Deutschland anwendet und seine Klassengesellschaft und seine hierarchischen Sprünge, das soll jetzt wirklich die Gemeinsamkeit sein zwischen Ackermann und den Legasthenikern der Unterschicht, die weder wissen, was Goethe schreibt, noch wie man Goethe schreibt. Das soll das sein? Oder Deutsch sein, das ist die christlich-jüdischen Werte, die uns verbinden. So ein Witz. Es gibt so viele Mitglieder dieser Nation, die Deutsche sind. Die gehen gar nicht in die Kirche, die glauben auch gar nicht. Man muss es nicht einmal. Es gibt ja auch viele, die Atheisten auf diesem Feld sind. Darf man ja. Aber deutsch sind sie auch. Und christlich-jüdische Werte. Wer von denen, die in die Kirche gehen oder vielleicht überhaupt nur dem Glauben anhängen, kann überhaupt sagen, was der Unterschied ist zwischen dem christlichen, dem jüdischen und dem muslimischen Glaubensgebäude? Das sollen die wesentlichen Trennlinien sein, die die Leute in verschiedene Töpfe sortieren. Lachhaft. Die Klammer der Gewalt ist es und dass es die ist. Wenn man es begrifflich nicht vorher erschlossen hat, jetzt kann man der Sache habhaft werden. So etwas findet im Moment statt. Jetzt wird uns die Wahrheit vor Augen geführt, wenn ein Staat auftritt und sagt, ich greife mir die guten Ingenieure aus Indien, die guten Wissenschaftler aus Russland, die tollen Manager aus Japan und die Hungerleider aus Afrika, die halte ich fern und diese Roma, die fliegen raus. So ein Staat ist im Begriff, ein Patchwork-Volk zusammenzustellen durch seine Gewalt, ein neues Volk zu formen, ein Ensemble aus verschiedenen Bausteinen zusammenzusetzen. Das ist es, was ich imperialistische Bevölkerungspolitik nenne. Ein Staat schafft sich ein brauchbares Volk durch Zuzug neuer. Da gibt es Einwanderungssysteme mit Punkten, um genau die gewünschten Qualifikationen ins Land zu holen und jede Menge Torturen und Stacheldraht, um die Hungerleider fernzuhalten. Ein Staat schafft sich ein Volk nach seinem Bild. Das allerdings wirft auch bei ihm, beim Staat, ein Problem auf. Er hat nämlich einerseits die ökonomische Brauchbarkeit dieser Figuren im Blick, so wählt er sie aus. Und andererseits die nationale Verlässlichkeit derer, die er sich von fremden Völkerschaften abholt, na, die steht ja auch immer ein wenig in Frage. Der ökonomische Zugewinn durch Fremde, das ist das eine Kriterium. Aber die nationale Unzuverlässigkeit, weil dieser Zugewinn aus Fremden rekrutiert ist, das ist das andere. Das kollidiert und es macht im Moment sogar den unübersichtlichen Parteienstreit in Deutschland aus. Da gab es doch, ihr habt es vermutlich verfolgt, diese Merkwürdigkeit, dass der Bundespräsident Wulff vor ein paar Wochen sagt, der Islam gehört auch zu uns. Und sagen wollte er, ja, wenn der Islam sich um gewisse Positionen bereinigt und mit dem deutschen Toleranz- und Werteprinzip kompatibel ist, alles wunderbar mit uns vereinbar, und das sage ich, weil wir diese Leute brauchen. Die brauchen wir, Nützlinge rein. Dazu gab es eine Kontraposition der CSU, die gesagt hat, das ist ein Skandal, dass der Bundespräsident so etwas sagt. Zuwanderung ist Überfremdung und wir sagen Schädlinge raus. Die Merkwürdigkeit dieses Streits rührt daher, dass zwei verschiedene Kriterien zur Deckung gebracht werden sollen, die einfach nicht in Deckung sind. Die ökonomische Brauchbarkeit, und da sie durch Fremde geliefert werden soll, ist sie gepaart mit dem Verdacht nationaler Unzuverlässigkeit. Und es ist mehr als ein Parteienstreit. Wenn ihr in die Welt schaut, es gibt sogar Bemühungen, in der FDP wird sowas erzählt, dass man eine neue deutsche Identität definieren muss. Man muss eine neue Definition des Deutschseins finden, damit auch Zuwanderer dazugehören können, ohne dass das Deutschsein aufhört, eine fest umrissene Identität zu sein. Denn die, die sich zu dieser neuen deutschen Identität bekennen, die sollen sich ja zu Deutschland bekennen, nicht zu irgendeiner anderen Nation. Um so ein neues Kunstprodukt ideeller oder ideologischer Art geht es. Und erste Gehversuche hantieren mit dem Begriff Wertegemeinschaft. Wie wäre es, wenn wir sagen, wir sind eine Wertegemeinschaft und sagen gar nicht dazu, welche Werte? Das hat einen Vorteil, passt alles drunter. Aber es hat auch einen Nachteil, es passt einfach alles drunter. Obwohl doch nur Deutschland gemeint sein soll. Das ist die lächerliche Seite einer ansonsten durch und durch bösartigen Debatte, die unter dem Stichwort Integration läuft. Und die Bösartigkeit liegt in ihrem Inhalt. Wie schweißt man ein für alle Zwecke von Staat und Kapital brauchbares Volk zusammen, das jede Anstrengung und jedes Opfer bringt und dabei der Nation, die das abverlangt, uneigennützig die Treue hält, weil es die eigene ist? Das ist das Projekt, das auf den Weg gebracht ist und um das wird gestritten. Und da sollten wir uns einmischen. Das war's. Ich sage ja vermutlich den Gästen nichts Neues. Alles, was hier vorgetragen ist, steht wie immer zur Diskussion. Sollte der ein oder andere jetzt enttäuscht sein, weil der Name Sarrazin im Titel stand, aber dann doch von dem Buch nicht viel Aufhebens gemacht worden ist. Es kann auch das in die Debatte geworfen werden. Da ist ja auch viel über den Zusammenhang von Intelligenz und Anlage geredet worden und von Ethnien und Genen, gibt es ein Judengen. Also was auch immer euch auf dem Herzen liegt zu diesem Thema, bringt das vor. Wir machen hier sowas wie eine Rednerliste nicht, also jeder soll sich einfach zu Wort melden und das Wort ergreifen. War das ein Handzeichen? Ja, bitte. Dass Migranten den Unterricht abbrechen.
Nein, Schule abbrechen.
Die Schule abbrechen.
Es ist nicht nur darauf bezogen, das allgemein. Also ich denke, das wird sich hier alle morgen eigentlich mal mit den ganzen Debatten geben, wenn es keine Probleme gäbe. Es gibt ja. Es ist nicht da, zu diese ganz klar, aber die Probleme bestehen einfach. Oder wenn ich einfach von Ihnen gerne ein bisschen aus dieser Meldstelle Lösungsansätze hätte.
Deine Frage stürzt mich jetzt in eine gewisse Verlegenheit, aber nimm das mal nicht als Unhöflichkeit, ja? Ich will es erklären. Du fragst zurück. Du hast jetzt den ganzen Abend kritisiert, aber hast du nicht auch Lösungen für die benannten Probleme zu bieten? Und die Verlegenheit, in die mich jetzt deine Frage stürzt, ist die, dass wir uns womöglich gar nicht darüber einig sind, was man da als Problem festzuhalten hätte. Also nehmen wir mal das Beispiel, das du ansprichst. Schüler brechen ihre Schule ab. Ja? Ist das das Problem, von dem man sagen könnte, hier muss eine Lösung gefunden werden? Wie bringt man den Menschen dazu, wieder in die Schule zu gehen oder weiter in die Schule zu gehen? Ja, siehst du, da beginnt jetzt unsere Differenz. Du sagst, für dich ist es einleuchtend. Man muss den Menschen dazu bringen, dass er wieder seine Schulkarriere aufnimmt und verfolgt. Ein Förderprogramm vielleicht auch, denn das ist der Weg aus der Armut. Hier liegt unsere Differenz. Dazu würde ich dir ein klares Nein sagen. Das ist nicht das Problem, dass die Jungen oder Mädchen die Schule abbrechen oder mit schlechten Noten beenden. Das Problem ist, wenn man das Problem nennen mag, das Problem ist, dass die Menschen, die die Schule durchlaufen, mit ihrer schulischen Konkurrenz auf eine Berufswelt, auf eine Berufshierarchie vorbereitet werden, wo die Masse der Plätze, die angeboten werden, wie der Inhalt dessen, was da angeboten wird, schon vorher fest definiert ist durch die kapitalistischen Unternehmen. Beziehen wir es zunächst mal nur auf die Masse. Nehmen wir mal an, jeder deutsche Schulteilnehmer würde mit Abitur abschließen und vielleicht sogar noch ein Universitätsstudium dranhängen. Meinst du deswegen, weil jetzt 80 Millionen Deutsche Abi und Studium hinter sich gebracht hätten, dass die Welt der Berufe nur noch aus 80 Millionen Positionen für Chefs bestünde, wo man Akademiker einstellt? Oder meinst du, dass, um die Sache tiefer zu hängen, wenn jeder ein Abitur bekommt, um dessen Willen auch der Personalbedarf des Kapitals in entsprechender Größe vorhanden ist, alle die, die Abitur haben, einzustellen? Die Welt ist doch umgedreht. Das Abitur, von dem du sagst, das hilft, das ist wirklich ein Mittel in der Konkurrenz um Arbeitsplätze. Wenn ein Kapitalist ein Vorstellungsgespräch führt, um einen Sachbearbeiter einzustellen, und er hat einen Hilfsschüler vor sich und einen Abiturienten, dann wird er vermutlich dem Abiturienten den Zuschlag geben. Ja? Aber hätte der andere auch ein Abitur, wäre um dessen Willen nicht ein zweiter Arbeitsplatz entstanden. Die Masse der Arbeitsplätze, um die diese schulgebildeten Menschen konkurrieren, ist nicht die abhängige Variable ihrer Schulbildung. Noch ein Abi und noch ein Abi macht nicht noch einen Arbeitsplatz und noch einen Arbeitsplatz. Die Bildung ist dann nur das Mittel in der Konkurrenz um vorhandene Arbeitsplätze. Und dieses Mittel entscheidet darüber, wer zu den Verlierern gehört und wer zu den Siegern gehört. Aber dass es Sieger und Verlierer gibt, das ist vorgegeben durch die beschränkte Masse des Personalbedarfs, um den der Rest sich balgen muss. Und insofern wollte ich sagen, ist das, was du Problem nennst, nach meiner Auffassung, nicht das, ob ein Mensch den Schulweg zu Ende bringt oder nicht, sondern dass der Schulweg eine Vorbereitung auf eine Benutzung ist in kapitalistischen Unternehmen, wo das Interesse des Benutzers definiert, wer überhaupt Arbeit bekommt und zu welchen Konditionen. Ich will mich nur vergewissern, du musst mir nicht zustimmen, ich will mich nur vergewissern, ob du verstanden hast, was ich sagen will. Okay. Zustimmen kannst du natürlich auch. Aber kannst du da auch noch überlegen? Ja, bitte.
So wie ich es verstanden habe, wie das gerade so dargestellt hat, als ob die Arbeitskräftekapazität total erschöpft wäre, das entspricht ja nicht ganz der Wahrheit, weil sind ja immer noch Arbeitsplätze frei, die aber aufgrund von mangelnder Bildung nicht ersetzt werden können. Also es ist ja nicht komplett so, dass man sagt, okay, die Bildung ist ein Problem, das ist, dass es in 80 Millionen Chefplätze gibt, sondern es ist ja wirklich, dass wir dennoch so teilfällige Informationen passieren. Also würde ich dir schon zustimmen, dass du dann als Problem betrachten könnte. Leute, die die Schule abbrechen und die dann als unqualifiziert abgestempelt werden, dass man da was dagegen tun kann, dass man die Arbeitsplätze von denen dann belegt.
Ja, du versuchst denselben Gedanken zu unterfüttern, den deine Nachbarin schon vorgetragen hat, ja? Jetzt, ja?
Vielleicht sollte man sich überlegen, für wen das ein Problem ist, dass die Arbeitsplätze nicht besetzt werden. Also es ist ja nicht nur für die Leute ein Problem, es ist in erster Linie für diejenigen Probleme, die Arbeitsplätze haben, also anbieten und die Plätze verkaufen. Das ist ja ein Problem.
Die Arbeitsplätze nicht kriegen können. Also die haben ja Rehabilitation oder sonst was zu beantragen.
Die haben auch ein Problem.
Also für alle ist das ein Problem. Also ich glaube, niemand profitiert davon.
Doch, da profitiert schon jemand davon. Naja, die Unternehmen, wenn es jetzt viele Leute gibt, die eben an der Arbeit wollen, ja, und es gibt vielleicht noch zwei Arbeitsplätze, aber es gibt immer mehr Leute an Arbeitsplätze, dann müssen die Leute eben auch weniger Geld dafür akzeptieren.
Ja, genau, und die haben auch die Probleme, dass die an den Staat sagen, wir haben Arbeitsplätze zu bieten, abhängig uns doch Leute von, also ich verstehe gerade dein Argument, das sind doch genau die Unternehmen, die sich beschweren. Also wie können die dann davon profitieren?
Ja, das sieht man, das ist nicht eine Frage der Möglichkeit, ob sie davon profitieren. Man sieht ja an den Bilanzen jedes Jahr, dass sie davon profitieren. Da muss man sich natürlich überlegen, wie kann das sein, dass das dazu führt, dass sie profitieren. Da muss man sich überlegen, ja, wie kommt es dazu, denn dass sie tatsächlich profitieren? Das tut sie ja, ich meine, Deutschland ist ja Exportweltmeister, in der reichsten Länder der Welt, in dem man sich hier befindet. Wie kommt es denn, dass unter diesen Umständen Unternehmer kann man mehr oder weniger profit machen. Aber was ich sagen will, dass das Problem der Leute davon abhängig ist, von der Profitkalkulation der Unternehmer, davon hängt das ab, ob die Leute jetzt einen Arbeitsplatz bekommen oder nicht. Das hängt ja davon ab, ob der Unternehmer gerade ihre Arbeit profit machen kann. Sonst werden sie ja nicht eingestellt. Und natürlich, da gibt es auch immer ein Problem, wo, naja, da will man Unternehmer irgendwelche Leute haben, die kriegt er. Ja, weil das ist ja nicht das große.
Ist euer Dialog beendet?
Ja.
Ja?
Das soll also kein Dialog sein.
Ja. Doch, ist ja in Ordnung, wenn er laut genug ist. Vielleicht noch, abgesehen da hinten, ja. Vielleicht noch eine Zusatzüberlegung zu deiner Fragestellung, ja. Du denkst dir die Sache so, dass sich in diesem Wirtschaftsleben zwei unabhängige Größen begegnen. Auf der einen Seite gibt es die Menschen, die brauchen Arbeit, um Geld zu verdienen und zu leben. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die bieten Arbeitsplätze an. Jetzt hat schon der Vorredner darauf hingewiesen. Wann und zu welchem Zweck bieten Unternehmen Arbeitsplätze an? Nicht dazu, damit ein anderer Mensch leben kann. Die bieten dann einen Arbeitsplatz an, wenn sie auf dem Standpunkt stehen, aus der Benutzung dieser Arbeitskraft lässt sich ein Gewinn machen. Dann wird sowas gemacht, wenn nicht, dann nicht. Soweit würdest du mir wahrscheinlich auch folgen. Gut, jetzt zu deiner Entsprechung. Wenn es so ist, wäre das zunächst einmal für sich schon ein vernichtendes Urteil über diese Art von Wirtschaft. Denn man sagt, ob die vielen Menschen, die Arbeit brauchen, weil sie leben müssen, Arbeit bekommen, hängt gar nicht davon ab, ob sie bei Kräften sind, ob sie klug genug sind, ob es Materialien zur Verarbeitung gibt, sondern das hängt davon ab, dass andere, die über all diese Ingredienzien namens Produktionsmittel verfügen, für sich davon ein privates Geschäft machen können. Wenn nicht, wenn das nicht gelingt für die Unternehmen, können die anderen Menschen nicht leben. Das ist eine furchtbare Abhängigkeit. Das heißt, meine Lebensführung, die ich durch Arbeit bestreiten will und muss, hängt davon ab, ob andere einen Gewinn machen und ob sie den für hinreichend groß finden. Ein vernichtendes Urteil über die Wirtschaft. Zum Zweiten, zu deiner quantitativen Überlegung. Wenn du mir jetzt darin folgst, dass das die Voraussetzung ist, so wird gewirtschaftet. Die einen suchen Arbeit, die anderen bieten welche an, wenn sie sich für sie lohnt. Dann wäre es doch zunächst einmal der pure Zufall, warum sich diese beiden Quantitäten entsprechen sollten. Warum sollte denn das Arbeitsplatzangebot der Unternehmerschaft auf die Kopfzahl einer Bevölkerung passen, die einfach von Arbeit leben muss? Das wäre der pure Zufall. Zum Dritten. Es ist ja auch in der wirklichen Welt gar nicht so, dass hier zwei voneinander unabhängige Größen, da die Nachfrager nach Arbeit, da die Unternehmer die Arbeitsplätze anbieten, einander gegenübertreten. Sondern beide Größen sind maßgeblich bestimmt durch die eine Seite, durch das Kapital selber. Woher kommen 3 oder 6 oder 8 Millionen Arbeitslose, je nach Zählweise? Nicht so, wie du es dir vorstellst, dass es da ein Millionenheer von Arbeitsplatzsuchenden gibt und ein Arbeitsplatzangebot, das dem durchaus entspräche, aber 3 oder 6 Millionen, die keine Beschäftigung haben wollen, partout nicht oder können nicht. Ganz im Gegenteil. Wo kommen sie her? Diese, je nach Zählweise, Millionen von Arbeitslosen, die sind das Produkt der Benutzung der arbeitenden Menschen. Jeder Unternehmer, der Menschen einstellt, um aus ihrer Arbeitskraft Gewinn zu schlagen, der ist ständig bemüht, in der Konkurrenz zu rationalisieren, seinen Warenpreis zu senken, um die Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen. Der will kostengünstiger produzieren und deswegen investiert er in Maschinen, die ihm helfen, die Kosten der Arbeit mehr zu sparen, als ihn die Maschine an Investition kostet. Mit anderen Worten, die Arbeitsplatzsuchenden, von denen du ausgänglich geredet hast, die sind gar keine waldursprüngliche Größe, die in der Landschaft stehen, sondern die sind das Ergebnis der Benutzung der Menschen, die in den Fabriken sind. Dieses Arbeitslosenheer von Millionen, das haben die Unternehmer mit ihren Rationalisierungsmaßnahmen im Laufe der Jahrzehnte immer mehr aufgebaut. Das ist deren Produkt. Und was den Nutzen angeht, ist das zu irgendwas gut, muss man sagen. Diese Leute sind zu etwas gut, und zwar dadurch, dass ihnen der Lohn gestrichen worden ist. Das war ihre ökonomische Nützlichkeit. Die haben mit ihrem Arbeitsplatzverlust eine Lohnkostenersparnis des Kapitals besiegelt. Und wenn sie schon mal in Millionenhöhe gibt, dann werfen sie sogar noch einen zweiten Nutzen ab. In dem Maße, wie die Arbeitslosigkeit in einem Lande wächst, wird Druck ausgeübt auf den Lohn derer, die noch Arbeit haben. Ganz primitiv so, dass man sagt, wie kommst du darauf, dass du 10 Euro in der Stunde verdienen musst? Draußen vor den Werkstoren stehen jede Menge Hartz-IV-Empfänger, die würden es für 4 Euro tun. Also runter mit den Löhnen. Das Produkt des Kapitals, das Leute erst beschäftigt und sie dann durch seine Investitionsmaßnahmen beschäftigungslos macht, hilft ihnen ein weiteres Mal, die Kosten der Produktion bei den Löhnen zu drücken. Und wenn das jetzt sozusagen das Prinzip, der Inbegriff unseres Wirtschaftens ist, dann möchte ich das, dass ein Mensch jetzt keine Arbeit findet, nicht mehr wie ein Problem auffassen, wo etwas schiefgelaufen ist, dem ich mit einer Lösung beispringen müsste. Da ist kein Fehler im System passiert, den man reparieren müsste. Das System ist falsch, das Leute so vernutzt. Ja, bitte.
Ich denke, dazu muss man sich auch überlegen, wie stark Kapital in den letzten Jahrzehnten gesteuert wurde oder nicht gesteuert wurde. Und weil das ist eigentlich die Stelle mit den Löhnen. Also im Prinzip ist die Besteuerung ja die Frage, wie viel bekommt jemand von seinem Lohn noch raus? Und da ist die Frage eindeutig so geklärt, dass Menschen, die sehr viel Kapital haben, also sogenannte Shareholder, sehr, sehr wenig Steuern zahlen müssen. Und Menschen, die wenig Geld haben, viel Steuern zahlen müssen. Also jetzt von der Gesellschaft ausgehen, in der jeder Mensch so gesehen von seinem Lohn was und der die nötigen Investitionen machen kann, um dann letztendlich den nötigen Arbeitsplatz zu finden, der ihm von dem jeweiligen Shareholder zugewiesen ist, dann müssen wir von der Gesellschaft ausgehen, in der das Kapital auch gerecht oder gleich besteuert wird. Wenn das nicht der Fall ist, wenn also bestimmte Menschen, die sehr, sehr einen kleinen Prozentteil der Gesellschaft ausmachen, aber sehr viel Geld besitzen, weniger Steuern bezahlen müssen für das, was sie eigentlich tun, als andere Menschen für das, was sie eigentlich tun, dann liegt da eine eindeutige Ungleichheit vor, die so auch nicht mit den Worten der Shareholder zu rechtfertigen ist, ja, wir müssen mehr Leistung einfordern. Die Menschen müssen mehr leisten für ihr Geld, weil sie leisten tatsächlich tausendmal mehr für ihr Geld, als das andere dafür tun, dass sie schon von Geburt an Geld vererbt werden. Also um es krass auszudrücken, um es zugespitzt auszudrücken. Es gibt Menschen, die von Geburt an dazu so bestimmt sind, viel Geld zu erben, oder die von Geburt an eben in bestimmte Verhältnisse hineingeboren werden.
Ja, und das stößt dir jetzt sauer auf, weil du meinst, das ist doch ein Verstoß gegen die Leistungsgerechtigkeit. Denn ja, meinst du, ne? Hm. Das Problem, jetzt nehme ich schon selber das Wort. Der Haken an deiner Überlegung ist, du geißelst da die Erbengemeinde.
Nein, wollte ich.
Da hättest du ja meinen Beistand. Wenn man die alle in einen Sack stopft und immer draufhaut, trifft man wenig Falsche. Das glaube ich schon. Aber es sollte ja auch schon noch auf die Argumente ankommen. Auch bei dir, ja. Du, ich brauche ein anderes Wort für Geißeln. Also du kritisierst diese Erben, die quasi leistungsloses Vermögen besitzen, würde Guido sagen, ja. Die geißelst du, weil du sagst, das ist ein Verstoß gegen die Leistungsgerechtigkeit. Und dieses Prinzip, deswegen möchtest du ja, dass da nicht gegen verstoßen wird, hältst du für etwas Hohes, für etwas Gutes.
Nein, nicht für etwas Gutes.
Aber ja, dann ist doch auch scheißegal, wenn dagegen verstoßen wird. Das dreht die Spirale ja nur eins weiter. Du willst, dass die Leute nicht heucheln. Die sollen sich ehrlich bekennen zu einem Prinzip, das sie predigen. Leistungsgerechtigkeit. Aber dass man das möchte, dass sich einer ehrlich zu einem Prinzip bekennt, das würde ihn dann glaubwürdig machen. Das kann man ja vernünftigerweise nur sagen, wenn man das Prinzip gut findet.
Ja, dann würde ich sagen, dann
sonst ist der Sinn dieses Satzes purer Unsinn. Ich will ehrlich zu Ihnen sein, sagte der Mörder, diesen Tag überleben Sie nicht. Ja, ehrlich war er. Aber das Prinzip, das er verkündet, wird doch dadurch nicht geadelt, dass es ehrlich ausgesprochen wird. Also, jetzt um den Spaß jetzt nicht zu benutzen, um den Ernst zuzuschütten. Es bleibt doch dabei. Dir fällt diese Überlegung ein, weil du meinst, Leistungsgerechtigkeit sei was Senkrechtes, was Anständiges. Und deswegen kommt es dir unangemessen, ungehörig vor, dass es Leute gibt, die über Geld und Vermögen verfügen, das nicht durch Leistung erworben ist. Und zu diesem Leistungsprinzip lässt sich was durchaus Sachliches, Kritisches anmerken. Das ist ein Übel, das in dieser Gesellschaft gepredigt wird, Leistungsgerechtigkeit, aber das gar nicht das Prinzip dieser Wirtschaft ist. Auf Leistung kommt es sehr an in dieser Welt, in der wir leben. Aber nicht als Kriterium der Entlohnung. bevor du einen Muskelkater kriegst. Lass mich den Gedanken einfach ausführen, und sonst fühle ich mich am Ende unter Druck gesetzt, und hinterher ergreifst du das Wort, ohne dich zu melden. Wieso verdient, jetzt hier, ich bin bei dir und deinem Gerechtigkeits- oder Leistungsprinzip, wieso verdient ein Schlosser bei Daimler-Benz 8 mal 10 Euro für einen 8-Stunden-Tag Schlosserarbeit? Er hat einen Stundenlohn von 10 Euro, er arbeitet 8 Stunden, das macht 80 Euro. Jeder Mensch und jeder Gewerkschafter würde sagen, hier sieht man, das ist ein Prinzip von Leistungsgerechtigkeit. Jeder Stunde ist ein Geldbetrag zugeordnet, 10 Euro, und die Anzahl der Stunden des Tages, die wird multipliziert damit, und man muss sagen, die Multiplikation 8 mal 10 Euro gleich 80 Euro, die ist objektiv, unbestechlich, tadellos. Aber objektiv an dieser Multiplikation ist nur der eine Faktor, die acht Stunden, die er gearbeitet hat. Dass man an die 60 Minuten einer Stunde 10 Euro hängt und sagt, das sei der in dieser Stunde erbrachten Leistung zugehörige Geldwert, das ist objektiv nur in dem Sinn, dass der Kapitalist diesen Stundensatz, dieses Geldquantum zuordnet. 60 Minuten lassen sich überhaupt nicht durch irgendein mathematisches oder physikalisches Gesetz in einen leistungsadäquaten Geldbetrag übersetzen. Dass man im Kapitalismus nach Stunden bezahlt, ist wahr. Dass der in den Stunden abgelieferte Leistungsumfang bezahlt würde, ist unwahr. Und weißt du, warum das klar ist, dass das unwahr ist? Es ist die Einstellungsvoraussetzung an jedem Arbeitsplatz, dass der Arbeiter in einer Stunde mehr Leistung abliefert, als er kostet. Wenn er das nämlich nicht täte, dann würde gar nicht der Gewinn rausschauen, dessen wegen er eingestellt wird. Es ist also glasklar, dass jeder Arbeiter viel leisten muss, damit der Gewinn am Ende sich herausstellt. Aber gerade deswegen kann das von ihm Geleistete nicht das Kriterium für das Entgelt sein, das er bekommt, sondern das muss möglichst niedrig sein, damit der Ertrag, auf den es dem Unternehmer ankommt, möglichst groß ist. Insofern ist es ein Trugschluss aus der Tatsache, dass Arbeiter Stundenlöhne beziehen, das ist unstrittig wahr, zu schließen, dass darin der in der Stunde abgelieferte Leistungsumfang das Entgoltene wäre. Das stimmt nicht. Und weil das nicht stimmt, darf man eben auch nicht so tun, als wäre das ein in unserer Gesellschaft gültiges Prinzip, das leider immer wieder und an verschiedensten Stellen von Gott und der Welt verletzt würde. Dieser Gedanke taugt eigentlich nur dazu, eine Welt der Ausbeutung, wie ich sie versucht habe, kurz zu charakterisieren, mit dem Gütestempel einer Gerechtigkeit zu versehen, die von allen gebilligt werden kann. Die Wahrheit ist eben auch viel schlichter. Die, die Vermögen haben, die, die eine Fabrik ihr eigen nennen, die verstoßen gegen kein Leistungsprinzip, sondern die machen zu ihrem Beruf, aus Geld mehr Geld zu machen. Und zwar durch Arbeit. Mit einem kleinen Unterschied. Nicht durch eigene Arbeit, sondern durch fremde Arbeit. Und die, die ihre Arbeit dafür hergeben, dass Leute ihr Vermögen vergrößern, das müssen Menschen sein in der Gesellschaft, die selbst nicht über die Mittel verfügen, ihre eigene Arbeit zu betätigen. Die keine Mittel haben, ihre eigenen Lebensnotwendigkeiten zu produzieren. Sonst könnten sie ja leben. Dann wären sie nicht darauf angewiesen, in die Fabrik des anderen zu gehen. Das müssen mittellose Menschen sein, auf Geld angewiesen, deswegen aber auch darauf, ihre Schaffenskraft an andere zu verkaufen, die Vermögen haben. Ja, das ist Ausbeutung. Das Prinzip regiert. Und keine Form von gerechter Entsprechung von Leistung und Geld oder Entgelt. Ja, bitte.
Guten Abend.
Guten Abend.
Wo ich
Entschuldigung, da weiter hinten war noch zuerst ein Beitrag. Ich mische mich nicht ein, einigt euch bitte selbst.
Also meine Frage wäre, wir haben ja jetzt die Kritik auf Feld zu den zwei Frauen schon gesagt. Und meine Frage wäre jetzt einfach, inwiefern ist denn diese Kritik, die Sie da geäußert haben, also inwiefern ist diese Kritik denn, kommt die denn nicht an? Also kommt die nicht an, zum Beispiel auch bei den Ausländern, die Sie vorher genannt haben, die Türken zum Beispiel, die Konkurrenz, in der Konkurrenz aufmachen, wie Sie es beschrieben haben, also die beispielsweise sich dann im Koma saufen, versuchen zu toppen.
Was machen die?
Ich sag, im Koma saufen versuchen zu überbieten.
Ach so.
Und ich meine, diese Verhaltensweise, haben Sie ja vorher gesagt, die entspricht ja auch einer einem konkurrenzimmanenten Denken.
Mhm.
Und dieses Denken, sag ich mal, das ist natürlich, das wäre jetzt für mich die Frage, wieso kommen die denn nicht darauf, Bewusstsein zu entwickeln, wie Sie es jetzt hier predigen vor der versammelten Mannschaft hier. Also wieso, sag ich mal, ist heutzutage so, dass man Kritik überhaupt nicht entwickelt und stattdessen irgendwie, sag ich mal, irgendwas anderes abfüttert oder dann auch versucht, sich das dann, wie die zwei Damen hier probiert haben, anders zu erklären, zum Beispiel nach Lösungsansätzen zu suchen, wie etwa jetzt in der Schule mehr Gas zu geben, in der Schule, sag ich mal, sich zu verbessern und dann später vielleicht auch im Konkurrenzmarkt doch natürlich bessere Chancen zu haben. Das wäre, sag ich mal, die Idee von den zwei Damen gewesen. Aber Sie sagen ja grundsätzlich, Ihre Kritik ist ja grundsätzlich, ich versuche ja die Sache an der Wurzel, an der Radik zu nehmen, aber das wäre jetzt für mich, gerade heutzutage ist es ja nun mal so, dass wirklich diese Kritik sehr, sehr untergegangen ist und wie gesagt, wie würden Sie sich das jetzt erklären? Was ist denn jetzt der Grund dafür, dass wirklich nur hier jetzt ein paar Leute sitzen, die sich
das... Na, mit den paar Leuten, das habe ich jetzt überhört.
Gut, das ist natürlich immer ein relativer Begriff, aber ich meine, die Mehrheit, ja, die jetzt auch sich über die Sarazin-Debatte geäußert hat, das waren ja wohl, hat man ja zumindest in der Öffentlichkeit, in der bürgerlichen Presse überhaupt keine Stimme raushören können, die irgendwie auch nur den, sag ich mal, auch nur irgendwie eine Affinität zu ihrer Kritik zeigen würde. Und deshalb, wie gesagt, meine Frage, was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür?
Ich könnte darauf schlicht antworten, die sehen das anders als ich. Aber das wäre jetzt vielleicht, weil die Frage auch so lang ausgeführt war, unangemessen. Deswegen bemühe ich mich um eine tiefer liegende Antwort. Es gibt Arbeitslose in dieser Gesellschaft. Und es gibt Menschen, die wohnen demselben Phänomen bei wie ich. Das Arbeitslosenheer wächst. Die Unterschicht wird größer. Die einen sagen, das kommt daher, dass diese Menschen nicht ausgebildet sind, nichts gelernt haben. Die anderen sagen, das kommt daher, dass in unseren Fabriken lauter Missmanager am Ruder sind. Die verstehen ihr Geschäft nicht. Ich zum Beispiel sage, das ist notwendig im Kapitalismus, wenn man Menschen für den Gewinn benutzt. Und die Steigerung des Gewinns Investitionen in Maschinen deswegen vornimmt, um Kosten der Arbeit zu sparen, dann ist Menschen brotlos, einkommenslos zu machen, die Vernunft der Produktion. Da ist das Arbeitslosenheer das Produkt des Kapitals. Jetzt haben wir drei verschiedene Antworten. Die einen sagen, die sind selber schuld, die können nichts, die Unterschichtler. Die anderen sagen, die Unternehmer sind schuld, die können nichts. Ich sage, das liegt am Prinzip der Wirtschaft. Jetzt zum ernsten Gehalt dieser Botschaft. Daran sieht man, die Sache, über die man urteilt, legt das Urteil über die Sache überhaupt nicht fest. Der Mensch ist geistig frei. Es ist er in seinem Nachdenken, der sich ein Urteil über die Sache bildet. Das ist nicht festgelegt durch die Sache, auf die man schaut. Wie man die Sache beurteilt, da kann man Fehler machen. Jeder, auch ich. Ich will da nicht behaupten, wir oder der Gegenstandpunkt hätte die Wahrheit gepachtet. Aber dann muss man sich bemühen, das richtige Urteil vom falschen Urteil zu scheiden. Aber der Umstand, erst einmal, dass einer so und der andere so redet, ist eigentlich keiner Frage wert. Außer man geht von der falschen Unterstellung aus. Ein und dasselbe Phänomen, auf das alle schauen, müsste doch quasi in den Köpfen ein und dasselbe Urteil determinieren. Das ist falsch.
Gut, aber da schon mal ganz kurz
was. Bitte.
Also meine Frage ist, denken Sie, dass die Bewusstseinsform, die Sie hier in dieser Gesellschaft vornehmlich vorherrschen, gewisserweise determiniert werden durch die zunehmende, durch die weit verbreiteten Konsumgüter, beispielsweise die in der Gesellschaft vorherrschen, dadurch sozusagen den Leuten Bewusstsein nehmen von ihrer eigenen Klasse. Das heißt, dass man sozusagen im Raum der ganzen Waren, die einem geben, gar nicht mehr die Kritik an der wirklichen herrschenden Klasse entdeckt und stattdessen sozusagen sich mit dem genügt, was um einen herum ist und glaubt sozusagen im Rahmen dieses gesellschaftlichen Zusammenspiels seine eigenen Interessen vertreten durchsetzen zu können und sozusagen an die Waren zu kommen, dadurch, dass ich meine Arbeitskraft verkaufe und sozusagen das auch dann gut finde. Also moralisch entwickle ich ja dann Bewusstsein dafür, dass die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, was ist, was ich so hinnehme. Und sozusagen dann entwickle ich ja auch erst dieses Konkurrenzdenken, was bei mir steht. Und ich meine, und auch der Wille sozusagen, immer mehr sozusagen in der Konkurrenz auch bestehen zu können. Und wäre jetzt einfach, wie gesagt, Sie haben jetzt vorher darüber gelacht, hier ist ein kleiner Raum, wo Leute drin sitzen, da haben Sie dann sozusagen polemisch drüber gelacht, weil es ja doch nicht so klein ist, Ihrer Ansicht nach. Aber ich finde,
das ist schon relativ. Ach, vergiss es, war ein Joke.
Ja, genau. Ich meine, es ist doch schon, sag ich mal, lachhaft zu sehen, dass hier nur so wenig Leute sind.
Ist jetzt verstanden, ja.
Ich ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass mehr Leute kommen würden.
Ja? Da haben wir schon was gemeinsam. Okay. Okay, die Frage ist jetzt angekommen. Die Beiträge, die Wortmeldungen dort, wollen die sich auf das jetzt beziehen? Sonst müsste ich noch ein Argument nachschieben. Ja, dann mach mal. Ja, bitte.
Ja, auf den ersten Punkt. Ja, ich bin so Ihrer Meinung nicht so. Sie treiben alles auf diese Bewegung etc. Aber ich bin einfach ein bisschen Marktwirtschaft. Ich meine, Sie können ja, also natürlich, auf moralischer Sicht ist es natürlich nicht wirklich das Beste vom Ei, ja. Also ich meine, dass Leute ausnutzen oder Leute, die ihre Leistung erbringen. Natürlich, ich meine, jeder Mensch ist gleichberechtigt. Aber müssen Sie auch schauen, genau diese Marktwirtschaft hat uns zu diesem Wohlstand gebracht. Und ich meine, wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt das aber so machen, dass wir nicht auf die Leistung gucken. Ich meine, dann können wir auch nach Kuba gehen. Ich meine, das ist nicht so geil. Ich meine, da ist die Armutsgrenze noch viel höher als hier. Und da kommen wir andere Waffen machen. Ja. So. Also wir müssen halt abwägen, Vorteile, Nachteile. Natürlich ist es, ja, der Leistungsprofit immer höher. Das ist ganz klar. Aber es hat uns auch immer einen Vorteil gebracht. So müssen wir das auch sehen. Ich meine, wenn er keine Meinung hat, jeder hat eine Meinung. Und zum anderen Punkt ist, um auch wieder mal Integration zu kommen, die beiden Personen haben ja gemeint, was kann man denn verbessern mit den Schulabbrechern? Der erste Punkt ist, nicht, dass die Schulabbrecher alle von der Schule gehen, sondern das Bildungssystem in Deutschland ist der letzte Deck auf dem Ort. Tut mir leid, das ist wirklich so. Ich meine, ich habe es selber erlebt, ich meine, auch alle Leute hier im Raum haben bestimmt hier in Deutschland die Schule abgeschlossen und die können natürlich selbst beurteilen. Aber ich meine, dass ich muss sagen, dieses Bildungssystem ist komplett außer, ich will jetzt auch sagen, wenn von hinten rausgezogen. Denn Kinder nach der 4. Klasse in einer Hauptschule, Realschule, in einem Gymnasium oder in einer Förderschule zu stecken, weil sie vielleicht im Unterricht nicht genug gute Noten sehen konnten. Ja, und dann zu sagen, nee, du schaffst diese Arbeit nicht, du schaffst das nicht. Das ist nämlich genau der Fehler. Leute zu stecken, Leute in irgendeine Schule zu stecken und zu sagen, du bist ein Hauptschüler und sie dadurch sozial auszugrenzen. Ich meine, jeder hat bestimmt die Meinung, ich meine, jeder hat schon mal gesehen, dass Hauptschüler ganz anders angeguckt werden als Gymnasiasten. Ich meine, das ist doch ein kompletter Unterschied. Ja, und dieses Bildungssystem ist einfach, ja, von hinten rausgezogen. Und der zweite Punkt ist, wo man noch angreifen könnte, sind erstens die Familien. Denn wenn wir uns überlegen, wie John Locke gesagt hat, Tabula Rasa, ja, und unser Leben ist auch schon sehr hart am Anfang. Wir sind nicht hier von irgendwelchen Genen geprägt, sag ich mal, von unserer Intelligenz. Ich meine, Sarrazin, wer das Buch gelesen hat, der würde den Mann irgendwo, naja, ich sag mal, einklingen lassen, ja, mit seinen Aussagen, mit Blut und etc. Deswegen muss man sich einfach im Auge halten, was die Angriffspunkte sind in unserer Gesellschaft. Das ist erstens die Familie und unser Bildungssystem. Nicht die Leute, die in der Schule haben. Das ist einfach ein System, die müssen wir verändern. Und nicht an den Leuten als er selber.
Du willst dazu was sagen? Ja, mach das mal und danach möchte ich dazu auch noch was sagen und zu dem Redner hier vorne auch. Aber mach mal.
Na, also ich würde da auf jeden Fall zu 100% zustimmen, weil ich habe ja nicht was anderes behauptet. Die Frage, was kann man, dagegen machen? Ja. Natürlich sieht das dann, was am Bildungssystem ändert und so. Das ist ja auch alles von uns gemeint. Also ich meine jetzt nicht konkret, ihr müsst was genau an den Personen machen, die zu denen hier sagen, ihr macht das viel.
Und Arbeiterleute halt aus Familien kommen, die wo auch nur Ausbildung gemacht haben. Und da ist genau der Fehler, dass man wirklich an die Familien greifen muss. Und natürlich das Bildungssystem. Das sind zwei Dinge. Weil die wirklich den Menschen formen und sie dann in eine Hauptschule zu stecken, wo man sagt, du kannst Maler werden, du kannst Friseur werden, du kannst Pferd werden. Das sind deine Aufsicht. Ich meine, was soll denn der Mensch dann sagen? Natürlich muss er dann Thomas brauchen, aber den würde ich nicht mehr machen. Wenn ich uns hier, sagen wir mal, mit
ja, jetzt möchte ich mal eingreifen in den Dialog, weil, glaube ich, der Inhalt klar ist. Mache ich. Habe ich verstanden. Pass mal auf. Deine Brandrede gegen das Schulsystem ist angekommen, wirft ein hässliches Licht auf dein Lob über unsere Wohlstandsgesellschaft. Und zwar in folgender Hinsicht. Man könnte natürlich bei der Wohlstandsgesellschaft beginnen und sich fragen, gilt eigentlich dein Possessivpronomen? Unser Wohlstand. Natürlich, es gibt einen gewaltigen Kapitalreichtum in dieser Welt. Überquellende Warenhäuser. Es mangelt an nichts, was den Umfang und die Qualität von Gütern angeht. Alles ist vorhanden, aber für große Menschenmengen nicht verfügbar. Ausgeschlossen durch das Geld. 20% in Deutschland sind Niedriglohnempfänger. Das sind die Leute, die diesen Reichtum maßgeblich geschaffen haben, der sich wirklich als Wohlstand in den Bilanzen von Unternehmen und großen Kaufhäusern als Warenvielfalt darbietet, aber nicht verfügbar für die, die ihn als Lohnarbeiter geschaffen haben, ausgeschlossen durch ihr schmales Salär. Nein, nein, jetzt musst du mir einen Moment zuhören. Ich könnte so anfangen, habe ich gesagt, tue ich aber nicht. Ich gehe zurück zu deiner Brandrede gegen das Bildungssystem. Du hättest zu erklären, wenn du dich aufregst über dieses Bildungssystem, das sei der letzte Schrott. Warum es diesen letzten Schrott in dieser Wohlstandsgesellschaft gibt und braucht. Warum gibt es das? Warum gibt es das? Das war eine rhetorische Frage an mich. Warum gibt es das? Dass Millionen von Kindern in Schulstufen unterrichtet werden und bis zu einem Zertifikat vorstoßen, unterhalb des Abiturs, sodass entschieden ist für diese Kinder, die bewerben sich nicht mehr um den Vorstandsposten der Deutschen Bank oder um eine Professur oder um die Stelle eines Abteilungsleiters bei Daimler, sondern für diese Menschen bleibt eigentlich nur der von dir so abschätzig dargebotene Berufskanon. Bauarbeiter, Friseur, Hilfsarbeiter. Warum ist es so? Nein, nein, warte mal. Du musst mal die Frage dir selber vorlegen. Warum gibt es dieses beschissene Bildungssystem in einer Gesellschaft, von der du sagst, das ist doch eine Wohlstandsgesellschaft? Das gibt es deswegen, weil diese vielen Millionen Menschen, die von einem in dieser Gesellschaft vorhandenen Wissen nicht partizipieren, weil sie davon abgeschnitten werden, weil sie in die höheren Schulstufen gar nicht vorgelassen werden. Das gibt es deswegen, weil auf diese Weise durch die Bildungsabschlüsse eine Vorsortierung vorgenommen wird beim Menschenmaterial für eine Berufshierarchie, in die sie eintreten sollen. Die vielen Ungebildeten, die braucht es deswegen, weil man in den Fabriken an den Fließbändern Chemieprofessoren nicht haben will und braucht. Die sind es in dieser Gesellschaft für den Wohlstand des Kapitals verschleißbare Menschenmaterial. Und deswegen ist bei denen das höhere Bildungsgut weitgehend verzichtbar. Dem unterzieht man die erst gar nicht. Und andererseits, alles was man braucht, um ein Chemieunternehmen in Schwung zu bringen oder eine deutsche Bank, das wird von Elitefunktionären dieser Unternehmen verrichtet, die entweder ein Maschinenbaustudium hinter sich haben oder ein Physik- oder Mathematikstudium oder Jura. Elitefunktionäre, die dann mit einem Wissen ausgerüstet, das es gibt, das aber dem Gros vorenthalten wird, dieses Gros in ihren Unternehmen als die billige, verschleißbare Masse kommandieren. Der Klassengegensatz, der einem im Unternehmen entgegentritt, da gibt es ein Oben und ein Unten, der wird im Bildungssystem antizipiert vorweggenommen, indem es eine Eliteausbildung gibt und eine Ausbildung für die große Masse, auch wenn heute manches durchlässiger geworden ist. Das von dir sogenannte beschissene Bildungssystem ist also die passende, adäquate Vorbereitung geistiger Natur auf diese beschissene, von dir sogenannte Wohlstandsgesellschaft. Wo Ausbeutung das Prinzip des Wirtschaftens ist, da muss es viele Dumme und wenige Elitefunktionäre geben.
Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass ich jetzt direkt die Mütter formuliere, dass es unbedingt das tun wäre. Ich habe nur mal dargelegt, dass es auch Vorteile gibt, weil ich finde halt, dass es immer darauf hingekommen wird. Man muss natürlich von beiden Seiten sprechen. Dann sind Sie der Meinung und formulieren, dass es tun ist, irgendwelche Verschreibungen.
Nein, ich möchte von deiner Argumentationstechnik, möchte ich dir abraten. Es ist viel besser, schau mal. Nein, es ist ernst gemeint, schau mal.
Ja, aber das ist doch mal.
Du kannst nicht ein Aber beginnen, wenn die These noch nicht genannt ist. Die Antithese setzt die These voraus. Also, hör mal, man kann sich ein Urteil bilden über diese Wirtschaft oder diese Schule. Habe ich gemacht. Etwas anderes ist, die Fortsetzung zu pflegen, die du jetzt in deinem Nachgang anbietest. Ich wollte ja nur vergleichen. Vergleichen kann man übrigens Sachen nur dann, wenn man sie vorher bestimmt hat. Dann kann man sagen, das haben die beiden Sachen gemeinsam und das unterscheidet sie. Oder man treibt Schindluder mit dieser Technik. Mit dem Vergleich erzeugt man dann nämlich bloß den Beleg für ein gewünschtes Vorurteil. Ein Beispiel, wenn ich sagen will, und daher kommt ein Kuba-Verweis, wenn ich sagen will, ach, was heißt hier schon Prekariat oder Unterschicht oder Niedriglohn? Ich brauche doch bloß diese Leute, die immerhin 350 Euro im Monat bekommen, mit einem armen Schlucker aus Pakistan vergleichen oder Afghanistan oder Bangladesch, ja, dann geht's denen doch Gold. Ich habe in Wirklichkeit gar keinen ernsthaften Vergleich vorgeführt, sondern ich wähle zu der Position, die ich heilig sprechen will, eine noch miserablere, um sie heilig zu sprechen. Aber wer diesen Vergleich nötig hat, der gibt eben auch zu, dass er ihn braucht. Das ist der Haken an deiner Technik, im Fortgang zu argumentieren. Bitte.
Aber dann haben Sie selbst sich gerade widerlegt, also zuvor, wenn ich mich recht erinnere, immer ein etwas krummes Beispiel genannt, und zwar von den Christen und Muslim. Da haben sie nämlich darauf angesprochen, dass die Muslime zum Beispiel Kopftuch tragen und dass es darunter in der deutschen Gesellschaft durchaus die Kritik dann gibt, dass die Frauen unterdrückt werden. Und als Gegenbeispiel haben sie genannt die christliche Ehe, in der doch das Gebot, das erotische Gesetz sozusagen oder Gebot gibt, dem Partner die gegenseitige Liebe zu ermöglichen. Ja, und ich finde, das ist dann auch ein etwas ein Vergleich, der inkommensurabel ist, also wo man mit zweierlei Maß misst, weil ich denke schon, dass die christliche deutsche Kultur zumindest den Prozess der Säkularisierung durchgemacht hat. Und dort ist es ja so, also in der Gesellschaft, in der wir leben, dass die Kirche vom Staat getrennt ist. Und ich finde, man soll jetzt keine xenophoben, ausländerfeindlichen, sag ich mal, Bilder hier ausmalen, wie es zum Teil in, durch die Sarrazin-Debatte angestoßen worden ist. Ja? Aber man sollte zumindest sich im Auge behalten, dass es unter den Muslimen noch sehr starke Glaubensrichtungen gibt, die noch sehr, sage ich mal, archaische Weltbilder haben, wie zum Beispiel die Salafisten. Ja? Wie zum Beispiel, habe ich letztens einen Fernsehprediger tatsächlich gehört, der gesagt hat, man solle doch Jugendlichen Neukölln als Maßnahme für die nicht integrierbaren sozusagen die Hand abhacken. Ja? Oder zum Beispiel, Leute, die Ehebruch begehen, steinigen. Ja? Und ich finde, okay, das sind natürlich auch Einzelfälle, die dann immer wieder durch die Medien publiziert werden, was natürlich auch wiederum im ideologischen Kontext steht, aber man muss doch beide ideologischen Kontexte zumindest berücksichtigen. Nämlich also einerseits die Ideologie. Die findest du in jeder Religion. Ich meine, es gibt auch fundamentalistische Christen, die auch in Amerika eine weitere Praxis haben. Das will ich auch gar nicht verallgemeinern. Ich will nur sagen, dass es sowas gibt. Man soll auch die Tatsache wahrnehmen, dass es sowas gibt. Und ich finde dann, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen zwei Übeln, ja, die er jetzt auch vorher kritisiert hat, ja, dann entscheide ich mich doch zumindest für das beste Übel. Ja, ich kritisiere zumindest.
Ich kritisiere Wahl. Ich habe mir auch nur die Wahl gestellt, wer zwischen zwei Übeln, vielleicht ist das blöd. Hä? Vielleicht ist es blöd.
Ja, ich sag nur, aber ganz ehrlich, ich formuliere jetzt mal.
Wenn ich schon davor gestellt werde, ja, dann entscheide ich mich halt für das Kleine. Das sei nicht so bescheiden, sondern sag mal, vor diese Wahl will ich mich nicht stellen lassen.
Ja, gut, ich meine, es ist jetzt sehr materialistisch gedacht, ja. Ich bin selbst auch Materialist, deshalb sage ich ja auch hier, was ihr sagt, ist cool. Da stimme ich auch vollkommen mit überein. Und ich bin auch ein bisschen utopisch, was ihr jetzt redet. Weil ihr seht ja, hier sitzen Leute, ja, das ist ein sehr kleiner Rahmen. Und ich finde, das ist überhaupt nicht richtig, kommt überhaupt nicht richtig zur Geltung, was ihr hier sagen wollt. Bleibt im kleinen Rahmen und es wird sich auch in dem Rahmen immer wieder reproduziert. Aber wer tatsächlich Macht und Sagen hat und wer was verändert, ja. Die
ist jetzt angekommen. Ich möchte jetzt erstmal.
Ich ziehe ganz ehrlich lieber den deutschen Rechtsstaat vor,
ja,
anstatt irgendwelche, sag ich mal, archaischen Denkformen.
Das war jetzt klar, ja. Deswegen, genau, du ziehst den deutschen Rechtsstaat vor, statt archaische Denkformen.
Aber nicht, deswegen, aber ich sage jetzt nur unter dem Vorbehalt, also unter archaischen Denkformen will ich jetzt nicht sagen, was Sie sagen, ist wirklich okay. Also ich finde es wirklich top. Nur, man muss halt wirklich sich immer im Auge behalten, wo, bei wem kommt es an? Es kommt wirklich nur im kleinen Rahmen an.
Ich möchte was sagen zu der prinzipiellen Art, wie du über solche Fälle nachdenkst. Du hast dich jetzt an das Beispiel Religion angehängt. Ja, es gibt Religiöse, die sind Anhänger des Christentums. Es gibt muslimische Gläubige. Und ich würde denen immer so begegnen, dass ich diesen Menschen sagen würde, was ihr da mit eurem Geist anstellt, ist nicht in Ordnung. Glauben, das ist eine Form von Dogmatismus. Man glaubt an die Existenz Gottes. Das ist ein Gläubiger. Wenn du ein Chemiebuch schreiben würdest und mit dem ersten Satz eröffnen würdest, ich glaube an die Existenz von Wasser, würdest du dich lächerlich machen. Die Existenz einer Sache ist der geistigen Befassung mit ihr vernünftigerweise vorausgesetzt. Die geistige Befassung liefert jetzt nähere Bestimmungen der Sache. Ein Gläubiger aber sagt, Ich glaube an die Existenz Gottes. Und daran merkt man, die Existenz, von der er spricht, ist ein Beschluss, kein Fakt. Deswegen ist jeder Glaube Gewissheit ohne Wissen. Ein Beschluss, den man fasst, weil man dem Gedanken an einen höheren Gott etwas abgewinnen kann, der einem Trost spendet im Jammertal Erde, vielleicht auch Lohn verspricht in einem Jenseits, sodass man sich abfindet als eine untergeordnete Kreatur in schäbigen Verhältnissen, weil man den lieben Herrgott bei sich weiß als Trost. Nehmen wir das mal als Kurzfassung. Das wäre ein Versuch von mir, solche Menschen, die mit ihrem Glaubensinhalt an mich herantreten, in ihrer Gedankenwelt zu kritisieren. Und es gäbe vielleicht noch Unterschiede, ob der liebe Gott, den sie sich imaginieren, einen Bart oder eine Glatze hat. Das wäre belanglos, ausgerechnet darüber den Streit anzufangen, wenn ohnehin alles Beschlusssache ist. Aber diesen Streit würde ich führen, aber dieser Streit, der wäre völlig unabhängig von der Nationalität dessen, der so oder anders glaubt. Und wenn mir ein armer Schlucker begegnet, ein Hartz-IV-Empfänger, dann wäre mir vollständig egal, ob das ein Mann oder eine Frau aus Anatolien mit türkischem Pass ist oder ob das ein eingeborener Deutscher aus Wanne-Eickel ist. Das Widerwärtige an seiner Lage, auf das ich das Augenmerk richten würde, ist: Du wirst durch diese Art der Wirtschaft zu einem armen Hund gemacht. Lass dir das nicht gefallen, das ist nicht in Ordnung. Deine soziale Lage ist das Übel. Jetzt zu deiner Art nachzudenken. Solche Fragen, wie sind die Menschen religiös und geistig gestimmt und in welcher sozialen Lage befinden sie sich? Das wird in dieser Integrationsdebatte für eine Quantität negligible erachtet. Das ist das Unwichtige von allem. Das wirklich Wichtige ist das Nationale. Sind es Ausländer oder sind es Deutsche? Ich will sagen, das sind das Ausländer oder sind es Deutsche. Das ist der allerunwichtigste Unterschied an den Menschen. Wenn ich das zum entscheidenden Kriterium erhebe, ist der Ausländer oder ist der Deutsche, dann erkläre ich ausgerechnet das Passivste, das Alleräußerlichste an ihm. Welcher Staat hat von dir Besitz ergriffen mit seinem Pass? Für das Wichtigste. Um das mal vielleicht noch eingängiger darzutun. Ein Arbeiter aus der Türkei oder aus Syrien hat mit einem deutschen Arbeiter von Daimler-Benz viel mehr gemein, was seine Interessenlage angeht, als der deutsche Arbeiter mit Ackermann oder Merkel. Zwischen denen gibt es Interessengegensätze. Zwischen den Managern der deutschen Fabriken, dem Regierungspersonal und den kleinen Leuten, die sie schikanieren. Zwischen denen, obwohl sie alle deutsch sind, gibt es heftige soziale Gegensätze. Die werden verarmt und verschlissen, diese Leute. Die aus der deutschen Unterschicht, die haben Interessen gemeinsam, ausgerechnet mit den Unterschichten anderer Herrenländer, mit den Türken oder mit sonstigen Völkerschaften. Stattdessen aber halten sie ausgerechnet die Nationalität, welcher Staat nennt mich sein Eigentum, für das Allerwichtigste und schließen sich als deutscher Hartz-IV-Empfänger mit der deutschen Politik und dem deutschen Wirtschaftsforum zusammen und hetzen auf arme Schlucker aus der Türkei mit dem Argument, die seien jetzt schuld daran, dass sie keinen Arbeitsplatz kriegen. Dabei sind beide vom selben Unternehmer entlassen worden und nicht der Deutsche vom Türken. Also das will ich mal als kleine Richtschnur fürs Nachdenken empfehlen, dass man die sozialen Lagen, das soziale Elend, das da angerichtet wird, für das Wichtige nimmt und nicht die nationale Frage, wer hat da welchen Pass. Und danach würden sich die Leute nach gut oder böse scheiden. Bitte.
Weil, ich meine, wir reden die ganze Zeit von Unternehmern und etc. Ich weiß nicht, ich finde die ganze Vorstellung hier, als wäre es jetzt hier eine Wirtschaftsdebatte. Aber ich finde, wir sollten weniger über Unternehmer reden und die Menschen auch heute mal einfach mal darüber reden, wie wir den Immigranten, ich gehöre selber dazu, wirklich helfen können, dass wir zusammenkommen.
Ja, das ist nicht abgesondert für dich, genau wie du es gesagt hast.
Das ist doch schon das Problem. Du willst jemandem helfen. Guck mal, was für ein Arroganter dieser Schwert. Du willst helfen, weil die Leute zu unfähig sind, sich selbst aus dieser Lage zu und sie zu katapultieren. Und du gehst ganz auf die Argumentation ein. Du hast vorhin gesagt, dass ich stimme mich jetzt gerade nicht. Du hast vorhin gesagt, dass die Leistungsgesellschaft gut ist.
Ja.
Die Nachteile, die daraus entstanden sind, den Menschen selber zugeordnet werden. Das ist doch das Problem. Man sagt ja nicht, okay, wir haben jetzt das kapitalistische System, es hat seine Vorteile gehabt, wir sind jetzt in der Wohlstandsgesellschaft angelangt. Der Nachteil aber ist, ja, dass wir einfach Armut produziert haben auch, sondern das heißt, du bist daran schuld, dass du arm bist, du bist daran schuld, dass du nicht hochkommst, weil du Deutsch nicht lernst, weil du die Qualifikation nicht hast. Und dann stehe ich halt manchmal da und denke mir so, wie viele Leute gibt es, die wirklich einen Studienabschluss haben, ja, und trotzdem irgendwo Taxi fahren, weil es halt die Arbeitsplätze nicht gibt. Also kannst du dich runterbrechen auf den
Bildungsschutz? Ja, ich finde, das ist ein großes Thema, wo ich auch diese Platte geguckt habe, weil ich ja Fremdsprechen nicht darum kann, Sachen abziehen. Ich meine, er hat Sachen gesagt, die ich ein bisschen nicht aussprechen kann, die eine schöne Sache geben, die mich auch selbst betreffen. Und als ich auf den zweiten Kurs war, habe ich gesagt, gleich kann ich als Teilnehmer da so was lernen. War ja das Gesehen am Fahrradweg. Und da sind natürlich sinnvoll. Ich meine, man kann
sinnvoll.
Das spricht genau die Meinung des Volkes meistens. Also, ich meine, mein Vater ist selber Bildleser und der glaubt den Schluss, der da drin steht. Ja, das ist genau das Problem. So welche Zeitungen und sowas existieren und dann einfach nur alle Leute so sich wahrlaufen und dann nur den Kopf zurück, was wissen wir? Und das ist nämlich auch so ein Problem. Und ich sage natürlich, die Wirtschaft, klar. Ich habe nur die Vorteile gehabt. Ich bin nicht ein Verfolger von denen. Ich habe als Zeitung diese Vergleichsmacht nicht drüber, dass es natürlich auch anderes geht. Oder natürlich die Aufnahme auch höher. Nur ich finde, dass man unter dem Thema Lernziehen und darauf stehen soll, nicht immer auf die Wirtschaft zu greifen. Natürlich ist es auch ein Grundproblem. Aber auch wirklich danach zu greifen, wo auch andere Punkte sind. Wie ich gesagt habe, der Familie und der Bildung. Dass wir uns darüber ein bisschen unterhalten. Nicht immer über Unternehmer, Unternehmer, Unternehmer.
Aber wenn du dich fragst, wie wir jetzt die Migranten besser integrieren könnten oder irgendwie ihnen helfen könnten, dann machst du doch zwei Fehler, die hier diskutiert worden sind. Erstens sagst du, drinnen sein, hier bei uns, ist gut. Außen sein ist schlecht. Und du tust alles das, was dieses drinnen ist, was ist die Wirtschaft, die Leute ausbeutet, die sie für einen schlechten Lohn arbeiten lässt, die Leute arbeitslos macht, die sie dann ausspuckt und dann laufen sie als Migranten ohne Arbeitsplatz rum. Das machst du zu einer guten Sache. Da werden Menschen gedient, wenn man sie reinholt. Wie können wir den Migranten helfen, sich zu integrieren? Sag doch, der ist gut, wenn er nicht draußen ist, der hat gut, wenn er drin ist. Und zweitens, der zweite Fehler, den du machst, ist, du redest von einem Wir und die. Und das Wir hat keinen anderen Inhalt als wir, die wir drin sind, die wir integriert sind, wir Deutsche. Wie können wir den Ausländern helfen, bei uns reinzukommen? Aber ist es denn gerechtfertigt, überhaupt von einem Wir zu sprechen, wo das Wir diejenigen, die ausgenutzt werden für schlechtes Geld, in einen Topf schmeißt mit denen, die sie ausnutzen? Und auf der anderen Seite die Immigranten, die mit einem deutschen Arbeitsleben, die einen Arbeitslosen viel mehr gemeinsam haben, als mit dem, der sie rausgeschmissen hat. Sagst du, das sind die anderen? Dann machst du doch eine Unterscheidung nach Nationalität und nicht nach sozialer Lage.
Richtig.
Einzusehen, dass die Leute erst in der Wirtschaft ausgenutzt werden, wenn sie eine schlechte Leistung haben.
Das heißen sollte, es gibt ein prinzipielles Unternehmer. Du ziehst dich in einer gewissen Weise auf die Leute, auf diese Gesellschaft. Ganz prinzipiell sagt der Unternehmer, ein Job, der hat nicht folgendes zu leisten.
aus ist es sicher. Dann heißt es aber auch andersrum, der Lohn soll möglichst gering sein. So, dann heißt es aber auch im nächsten Schritt, wenn ich den mit einer lohnenden Maschine ersetzen kann, dann fließt der raus. Dann heißt es andersrum. Es liegt also gar nicht an dem und an dem seiner Leistungsbereitschaft, ob er einen Job findet, sondern umgekehrt, es liegt am Unternehmer, dass der Unternehmer eine für ihn gewinnende Rechnung mit dem Arbeiter. Das heißt doch, der Arbeiter ist in seiner Lage immer der, der hoffen muss, dass ihn einer für fremde Zwecke ausbeutet, damit er überhaupt wird. Da kannst du doch mal nicht erstens behaupten wollen, ja, also, wenn du nicht wetten brauchst.
Ich sage, ich finde beide Punkte, weil für mich ist es so,
red mal lauter.
Leute reden, ich meine, man kommt aus der Schule raus. Man kommt aus der Schule raus und will, möchte studieren und möchte diesen Job haben. Natürlich ist es dann die ganze Frist, die gerade erklärt hat, dass es immer gehen kann. Natürlich alle von uns. Aber es kommt ja erst auch in die Situation, in dem du eine schlechte Leistung hast. Du kommst ja nicht auf den schlechten Job zu haben.
Man versteht dich einfach nicht. Und dann redest du einfach umsonst.
Er sagt, man kommt nur deswegen in eine schlechte Lage, weil man eine schlechte Leistung gebracht hat.
Ich meine beide Punkte. Ich meine, dass jeden betrifft es, dass diese Wirtschaft im Lauf aufnimmt. Dass die Armut produziert, wie die Frau gesagt hat. Nur, ich finde halt, dass man, nachdem man sein Schulgeld hat und nachdem man sein Schulgeld hat, verändert hat. Natürlich gibt es Fälle, wo man dann auch wirklich praktisch arbeitet. Ich will es auch gar nicht abwerten. Ich meine, man macht einen guten Job oder man kommt in eine schlechte Arbeit.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Gibt es noch weitere Überlegungen zu dem Stoff, die jetzt mehrfach wiederholten Gedanken übersteigen? Ich halte jetzt diese Diskussion, die wir hier eine Zeit lang geführt haben, für abgearbeitet. Wenn das jemand anders sieht, kann er ja nochmal einen Anlauf nehmen. Aber das halte ich jetzt für abgearbeitet. Vielleicht haben wir einander nicht in jedem Punkt überzeugt, aber es ist bearbeitet worden. Und eine Wiederholung strebe ich jetzt nicht an. Vielleicht gibt es aber noch andere Überlegungen oder Kritiken oder Ergänzungen, wie auch immer.
Die Fragestellung der Migration überhaupt, die kam ja ein bisschen zu kurz bei dem schönen Vortrag. Und du schreibst das ja im ersten Teil und im letzten Teil sehr gut. Die ökonomischen, sozialen Mechanismen dieser Sache. Aber der Mittelteil ist dann irgendwie nicht. Dann ist es noch das Mittelteil.
Na gut. Damit muss ich leben. Wie war das argumentiert?
Argumentiert sehr stark ökonomistisch, aber nicht monetarisch, dialektisch. Sondern argumentiert wie das Kapital, also liberal-humanistisch, Anführungszeichen. Das heißt, da ist ein bisschen irgendwie eine Engstelle. Und das Obermotto sollte eigentlich auch den Sarrazin irgendwie als neuen Hitler zu entlarven oder auch nicht zu entlarven oder zu bekämpfen. Er ist ja der größte Rassist und Märtyrer und Ausbeschmutzer. Ist er ja auch, ne, was eigentlich davon reden, ne? Und zwar mit Müllermann und solchen Figuren. Die sind, also ich glaube, jetzt in 10 Jahren ist niemand so politisch hinderlich geworden wie die sozialdemokratische Hinterbänkler da von der Deutschen Bundesbank. Das muss ja einen Grund haben, dass er fast genauso hinderlich geworden ist wie Müllermann vor 10 Jahren. Fast so viel wie die Apotheken, weil er sagt, macht eigentlich zu 90% das Geld nicht aus der Apotheken, oder sehe ich das falsch? Schröder sagt das natürlich, hat das natürlich nicht gesagt. Aber der Seehofer sagt auch dasselbe wie die Apotheken. Die Apotheken. Die Kanzlerin auch, glaube ich, ne? Nur die deutsche Wirtschaft nicht. Und ich glaube, da ist irgendwie der Punkt, der hier gar nicht besprochen wurde, ist, dass es damals schon dafür kritisiert, dass es genau diese Gesellschaft und dieses System einigermaßen korrekt so beschreibt, wie es sich darstellt und wie es funktioniert. Und was geschieht? Das gesamte liberal-konservative Bürgertum und bürgerlich-liberale Monopolpresse fällt über ihn her, als wenn er irgendwie ein Föhnhuber wäre oder ein Apotheker oder ich weiß nicht wer, ja, der Wiederauferstandene, ne, der Wiedergänger von Hitler oder ich weiß nicht, wie auch immer. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und das hat es so der Form schon länger nicht mehr gegeben. Und ich finde, da sollte man mal den Punkt auch ein bisschen ansetzen, das ein bisschen zu hinterfragen. Warum einer, der nun total seit 40 Jahren in der SPD ist und dem System überbrach gedient hat und es nicht aufgebaut hat, der da irgendwie ein paar Mängel entdeckt, zu Recht, natürlich aus einer systemimmanenten Perspektive, warum der jetzt mal plötzlich so angegriffen wird, also ich sage schon mal, wie diese oder so oder wie auch immer, das muss man sich mal überlegen. Der andere Punkt ist natürlich der, dass man sollte eigentlich auch mit cui bono. Also wem nützt diese ganze Scheiße? Wem nützt diese ganze internationale Völkerbörsen Tourismus? Du hast es ja zu dankenswerterweise ein bisschen angedeutet. Nur, du schlägst dich leider auch tendenziell, wie ich so ein bisschen merke, auf die falsche Seite. Und du bist ein bisschen auch doch so multikulturellen Fahrwasser da zum Schluss, in der Mittelteil der Bürger vor allem. Das ist dann eben doch ein bisschen inkonsequent. Also ich denke, man muss klar sagen, es ist eine Kulturweise, das sind wir ehrlich, ehrlich, wo es ist. Dass er halt die europäischen, internationalen oder auch die Weltproleten um die ganze Welt scheucht und die das auch noch ganz toll und fantastisch finden, sonst wollten sie alle nicht auswandern. Ja, anstatt mal die Lösung bei sich zu Hause zu nehmen und da mal den kleinen Aufschlag zu machen, also vielleicht eine Situation oder Sozialismus, die Idee ist, euch in den irgendwie gar nicht gekommen, also eine Systemalternative mal aufzuzeigen und auch dem Bewusstsein der Leute eben nicht zu sagen, das ist eigentlich auch ganz toll, dass ihr abhauen wollt von der Heimat und so weiter. Also ich bin auch ein Migrantenprinz, ne? Ich bin von Deutschland auch in Deutschland ausgewandert.
Macht nichts.
Nur ich bin ja auch im Gegensatz zu deinen 4M-Migranten, ja, also habe ich nichts davon. Weil wir leben ja in der BRD, in der Belastungsrestrepublik Deutschland, aber das ist ja die 4M-Partie, weißt du, ne? Und ich bin multikulturelle, muslimische Macho-Moslem. So, und das ist ja jetzt genau die Ideologie, die der Liberalismus die letzten 20, 30 Jahre vorgemacht hat, und deren Vorsitzender, Vertreter oder Anklage, die
sind. Hast du eine Frage oder
sind? Nee, ich kann fragen. Das ist was anderes. Das sind ja die Grünen. Und was du dir eben geschrieben hast, weil die sozialen Zustände sind natürlich total verharmlos, vernichte ich was. Das scheint auch so ein bisschen so eine Mischung aus Claudia Roth und Achim Wiegel-Blatt. Ja, also. Ich möchte hier kein Hammerhelden mehr werden, ich möchte irgendwie was in Richtung Sozialismus. Und damit fällst du alle Linken, Türken, Arabern oder sonstigen, auch linke Moslems, sonst auch mal gehen, oder sonstigen Migranten, Anführungszeichen, das ist ja ein völlig schöner Begriff, der von der Bourgeoisie erfunden wurde, um eben die Köpfe der Leute zu vernebeln, vor allem die Köpfe der Proleten. Und leider sind die meisten Proleten Duftbacken, die auf diese Speise reinfahren. Und auch du sagst ja praktisch nicht direkt, wem nützt das Ganze? Ja, wem nützt es denn? Natürlich der Kapitalseite oder der Bourgeoisie, und zwar der türkische Bourgeoisie, die eben ihr überflüssiges Luftproletariat loswirft, indem sie zwar NATO-Vertrag, ne, USA und so weiter.
Okay, also das ist jetzt ein sehr elaboriertes Weltbild. Nein, möchte ich aber, weißt du, das ist so bei einer Reihe von Steinen. Nein, ich weiche nicht aus, jetzt antworte ich.
Dass es keine Lösung sein kann,
ja,
auf diesen Migrantenstaaten in der einzelnen Fall schon als politisches Mittel zur Lösung der sozialen und ökonomischen Probleme des Proletariats, des Prekariats und wie du das nennen willst, dass das eben überhaupt keine Lösung ist, dass es ein Irrweg ist, der aber gewollt ist. Die deutsche Bourgeoisie will ja genauso, dass hier die Leute rein und rausgehen, wie die türkische oder die amerikanische oder welche auch immer. Natürlich in Afrika sieht es ein bisschen anders aus. Aber man muss den Leuten doch sagen, dass es eine Alternative gab und gibt, nämlich kein Migrationstourismus oder illegalen, wie auch immer. Und zum Beispiel in der DDR gab es eine Mauer. So, und als diese Mauer geschlossen wurde, also einsichtig fort wurde, war natürlich auch ein Exodus wurde gestoppt, der ostdeutschen Migranten, sage ich mal, nach Westdeutschland. Und das war ja auch gewollt vom deutschen Kapital, die DDR auszubluten mit ihren Arbeitskräften. So, und das wurde dadurch gestoppt. Und historisch ist genau das der Grund, weswegen man dann in den 60er Jahren begonnen hat, massenhaft Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuholen. Und so natürlich die reaktionärsten, rückständigsten, barbarischen, archaischen, wie der Roman da vorne erzählt hat. Man hat ja nicht gesagt, türkische, italienische, griechische oder sonstige Kommunisten kommen nach Deutschland, sondern hat sich natürlich die rückständigsten, die höchsten Leute geholt. Weil man die natürlich hier integrieren wollte, in Anführungszeichen. Das heißt, sie sollten natürlich gegen die deutsche Arbeitnehmerschaft, gegen das deutsche Kapital ausgespielt werden, aber wirklich nicht gegen die Arbeitnehmerschaft. Und das geht also nicht um irgendwelche kulturellen Geschichten oder Ideologie. Es geht darum.
Okay, deine Verschwörungstheorie habe ich jetzt zur Kenntnis genommen. Es mussten deswegen ungebildete Menschen aus Anatolien sein, damit sie nicht das deutsche Proletariat aufhetzen können. Und insofern zeichnest du ein Bild von der Weltbevölkerung, das im Prinzip attestiert, sie sind eigentlich auf dem Weg zum revolutionären Akt, werden aber durch allerlei Hindernisse davon abgehalten und gehindert, weil ihnen Sand in die Augen gestreut wird. Ich sage nur was zu deinem ersten Punkt. Wenn man so eine Mauer mit vielen Steinen bildet und der erste taugt nichts, dann taugt der Rest auch nichts mehr. Dein Einstieg. Ob man humanistisch oder marxistisch oder ökonomistisch argumentiert, das sehen wir ganz schlicht. Ein Argument muss stimmen. Punkt. Ansonsten sind wir gegen jede Brille, die man sich aufsetzt, um über Sachen zu reden, weil man dann durch die Brille bestimmen lässt, wie man über die Sache redet. Und deine Brille, die du vorgeführt hast, die ist mir einfach zuwider. Zu sagen, das, was die Leute wirklich umtreibt, ist, dass sie eigentlich auf dem Weg zum Umsturz sind, aber dann werden sie daran gehindert durch die Bedingungen, in die sie reingedrückt werden. Das kann ich überhaupt nicht erkennen in einer Bevölkerung, auch in einer schlecht gestellten Bevölkerung, die immer noch auf dem Standpunkt steht, dass sie ihre beschissene soziale Lage nicht denen zum Vorwurf macht, die sie angerichtet haben, nämlich den Unternehmern hierzulande und ihrer politischen Klientel, sondern dass sie ausgerechnet im ausländischen Opfer, neben dem sie stehen, mehr den Hauptfeind sehen. Das ist verkehrt. Dagegen müsste man mal antreten und damit aufräumen.
Nicht nur hier, sondern auch woanders. Und du willst doch nicht ernsthaft den islamischen Pluralismus gleichstellen mit einem laizistischen, modernen Kapitalismus, wie das der junge Mann ja angedeutet hat vorne, den zum Beispiel ja der böse Türke Atatürk, eben gerade in 20er Jahren, reformiert hat. Und jetzt auch da wieder den türkischen progressiven Leuten, die das diesen ganzen Kram auch nicht wollen, und mit der türkischen Linken, ganz zu schweigen von der iranischen Linken, hältst du doch damit genau in den Rücken. Der Chauvinist, wie sie hier mit der Augenbrade im Weg.
Der iranischen Linken falle ich in den Rücken. Okay.
Und ich weiß nicht, dass man mit afrikanischen Frauen, die geht ja gerade im Arschloch. Das kann ich auch sehr chauvinistische Einstellung zu sein. Und sehr arrogant. Und ich denke, die türkischen Frauen würden was ganz anderes erzählen. Zum Beispiel eine Lechra Kellek und sei dann artisch. Geschweige denn an den.
Also ich muss dich mal auf die Unlogik deines Arguments hinweisen. Wenn ich heute Abend Kritik übe, wenn ich heute Abend Kritik übe an der sozialen Lage des Prekariats und an den falschen Ausländern des ausländischen Anteils daran, dann ist es sehr unlogisch, mir vorzuwerfen, dass, weil ich über diesen Gegenstand geredet habe, meine Verfehlung darin bestünde, dass ich über andere Gegenstände nicht geredet habe. Das war heute Abend die Absicht, darüber zu reden, nicht über das Patriarchat in Iran.
Ich denke, es ging Sarrazin. Der hat doch noch diese Probleme alle angesprochen und du hast nur 10% von den Problemen gemacht, um alle Probleme auch zu verneinen.
Das ist die Freiheit des Vortragenden.
Und das ist die Freiheit des Vortragenden. Verharmlosen und einfach zynisch.
Okay.
Darf ich mal ganz kurz was zu ihm sagen?
Zu ihm? Oh je.
Ich ja, wo ich kurz hast ein paar Sachen von mir aufgegriffen, aber ich denke mal, du hast es auch ein bisschen verbogen und sag ich mal in deine ideologischen Ansichten mit integriert. Ich habe dich im ambitionierten Sinne falsch verstanden. Erstmal habe ich dich bewusst nicht verstanden. Und
okay.
Wenn ich dich verstanden habe, habe ich das, was ich verstanden habe, konnte ich nicht verstehen, weil du so einen Schwachsinn geredet hast. Ja, habe ich ehrlich gesagt.
Okay, aber da muss man jetzt zugeben, das sind jetzt schlechte Voraussetzungen für einen Dialog, wenn du erst akustisch nicht verstehst und dann auch sonst nicht verstehst. Deswegen will ich jetzt mal diesen Dialog auch unterbrechen, weil die Voraussetzung ist nicht erfüllt.
Okay. Für 5%, die ich verstanden habe, möchte ich jetzt zumindest mal kritisieren. Ja?
Jetzt sollen es doch 50% gewesen sein.
Also, erstens mal, was ich nicht gut finde, ist, dass du sagst, du sprichst von den archaischen, anatolischen Arbeitern sozusagen, ja, die sozusagen verhindert würden, die sozialistische Revolution, wie Sie es auch gerade nochmal aufgegriffen haben. Also dass sozusagen die kein progressiver Schritt wären, sondern sozusagen ein Rückschritt. Und es würde sozusagen nicht mehr die, also würde nicht dazu beitragen, zu einem, sag ich mal, zu Verbesserung, ja, zu einer konstruktiven Kritik. Und was ich jetzt gerne sagen möchte, ist, du kannst nicht von den Ausländern sprechen. Wenn man von den Ausländern spricht, ja, dann bist du schon, sag ich mal, ganz falsch. Du kannst nicht, sag ich mal, alle in einen Topf werfen. Und vor allen Dingen, muss ich sagen, du musst auch hier irgendwie mal herauszufiltern, weil es gibt sehr pittoresken Unterscheidungsformen, Glaubensrichtung und was die was die, sag ich mal, was die ethische Zugehörigkeit angeht. Ja, und da muss man halt einfach ganz klar differenzieren. Du kannst nicht sagen, einfach diese Türken oder so, die sind nicht anpassbar zum Beispiel, oder die wären ein Rückschritt. Weil ich finde, man kann schon zum Beispiel auch, was Sie jetzt vielleicht auch bestreiten würden, auf Reformbasis, zum Beispiel, das haben Sie ganz am Anfang von Ihrem Vortrag genannt, nämlich, dass es einerseits die Leute gibt, die sagen, man müsse Leute, sag ich mal, aus Deutschland sozusagen verbannen, für die gehen sozusagen vom negativen Bild aus. Und dann gibt es andererseits die Leute, die sagen, man könne doch die Ausländer integrieren. Und ich finde, dieser zweite Ansatz, der wäre zumindest mal einer, den man noch ins Visier nehmen könnte. Weil ich finde, wenn man jetzt völlig bestreitet, ja, dass es da eine Möglichkeit gibt für Integration, man kann es natürlich so radikal besiegen.
Okay, habe ich jetzt verstanden. Du fällst zurück auf den Ausgangspunkt des Abends, in dem du jetzt ein Plädoyer für die Integration erhebst. Und die Kontroverse bestand eigentlich darin, dass ich mit meinem Vortrag Argumente liefern wollte, warum sowohl die Diagnose nicht in Ordnung ist, zu sagen, diese Leute sind nicht integriert, und warum das Projekt Integration einen üblen Charakter hat, weil es ein Volk zusammenstellen soll, das nach Nützlichkeitserwägungen für den Verschleiß des Kapitals zusammengesucht wird. Das ist nichts, was der Wohlfahrt von Menschen dient, sondern was aus einem staatlichen Standpunkt herrührt, ein brauchbares Volk ideologisch zu beheimaten und sattelfest zu machen, gegen jede Form von Kritik zu immunisieren. Das ist die Kontroverse gewesen, und jetzt entnehme ich deinem Plädoyer, dass ich dich zum Beispiel nicht überzeugen konnte, aber dann halten wir eben mal diese Differenz jedenfalls zwischen uns als ein Ergebnis des Abends fest, und darüber lässt sich weiter nachdenken. Was sagt die Saalregie? 10 Uhr ist Zapfenstreich? Na, gut. Nein, ich will gar nicht den Hammer fallen lassen, aber diese Debatte, die endet jetzt zunächst einmal mit dem Festhalten eines Dissenses, und damit ist diese Debatte auch erledigt. Wenn es jetzt weitere Wortmeldungen mit neuen Themen gibt, gerne auch das. Gut, dann weise ich hin, falls es vorhin nicht der Heinz schon gemacht hat, darauf, dass es im neuen Gegenstandpunkt, der im Dezember erscheinen wird, zu diesem Thema, zum Sarrazin-Buch speziell, eine Kritik geben wird und zur Integration als staatliches Projekt und zu dieser Integrationsdebatte gleichermaßen. Also Leute, die interessiert sind oder vielleicht mit der Diskussion noch nicht zu Ende sind, die wir heute Abend geführt haben, gibt es das alles schriftlich nachzulesen im neuen Gegenstandpunkt.